Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen, wie der Name schon sagt. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um Grand Blue Fantasy Relink, ein fast schon verloren geglaubtes JRPG, das in 2016 ursprünglich für einen Release 2 Jahre später angekündigt war. All das hat der Entwickler Cygames aber natürlich nur gemacht, damit die Jungs heute gemeinsam über das optisch von Anime inspirierte Spiel sprechen können. Wird die Geschichte der Luftfahrer, die Optik oder das Gameplay die 4 überzeugen können? Oder klicken sie schneller den Steam Refund-Button als den Aufnahmeknopf vor der Sendung? Was ich persönlich nicht hoffe. Aber was sagt JRPG-Fan Marvin zu der Sache? Wird es heute Mecha-Kuro geben? Und warum reden die Jungs heute eigentlich nicht über Final Fantasy VII Rebirth? All das und noch eine Menge mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Hören!
Hallo Freunde, da sind wir wieder beim 2-Stunden-Später-Podcast und an dieser Stelle natürlich erstmal vielen lieben Dank an Anna von Eurogamer für dieses wunderschöne, tolle Intro. Danke, danke, danke. Und hier bin auch ich wieder, Timur. Ja, ich war letzte Woche nicht dabei, es tut mir sehr leid, aber ich hatte keine Zeit. Ja, letzte Woche ist für mich letzte Episode. Deswegen ganz kurz ein Recap von mir. Ja, Prince of Persia ist ein sehr schönes Game. Ja, ich habe Star Wars durchgespielt und ja, mir geht's gut. Dankeschön. Wie es den anderen geht, erfahren wir jetzt. An meiner Seite ist... Hallo Marvin.
Hi, na? Schön, dich
zu sehen. Wie geht's denn?
Ah, wenn ich dich sehe, immer gut.
Kuro, wie geht's dir denn?
Ich lebe und ich glaube, das ist die Hauptsache.
Das reicht schon mal. Und dann natürlich da oben. Oh, hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ah, oh, schön. Also ihr strahlt alle. Ich finde das so schön. Disclaimer, es ist Sonntag früh. Wir nehmen Sonntag morgens auf. Wir sind alle noch, ich sehe es nicht, aber ich spüre es, in Pyjama-Hosen.
Und ist ein Fakt.
Haben uns hier, ist ein Fakt, ja klar. Steh auf, da, was hat? Oh, Kuro hat keine Hose an, auch schön. Chris hat seine Lederhose von gestern Abend noch an.
Da schlafe ich aber auch drin, also zählt eigentlich.
Ist doch okay. Ihr Lieben, das ist sehr schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, um heute über ein Spiel zu sprechen, nämlich Grand Blue Fantasy Relink. Doch bevor wir dahin kommen, fragen wir erstmal in die Runde, wer von euch Süßbären hat denn Prince of Persia durchgespielt?
Ja, ja, und Chris hebt auch die Hand.
Oh, muss ich mich selbst high-fiven.
Ich high-five dich mit. Nice. Let's go.
Oh,
let's also, fucking go.
Kuro, was bei dir?
Nee, Kuro nicht. Leider Kuro nicht. Gar nicht. Also ich find's geil, aber Zeit ist halt auch irgendwie etwas, was nicht endlich ist, habe ich herausgefunden.
Hm, und was nicht endlich ist.
In den letzten Wochen, es gibt einfach so viele Spiele. Unerwarteterweise. Und das ist halt...
Kommen die alle her?
Da schoss halt das ein oder andere Spiel noch so quer von der Seite rein, wie Eric Cantona, aber Fußballreferenz an alle, die da draußen. <Wie geil. lacht> Aber es gibt aktuell einfach so viele Spiele und Prince of Persia.
Hey, 2023 macht einfach genauso weiter. Ich dachte ja, 24 wird ein bisschen entspannter, aber nö. Es sind einfach voll die guten Games, die mittlerweile rauskommen in letzter Zeit.
Also ich plane auch gleich, wenn wir vielleicht darüber quatschen, was wir aktuell noch so gespielt haben, also plant mal für mich irgendwie so eine halbe Stunde ein.
Alles klar.
Ich gehe mir da, ich gehe einfach kurz das Auto in der Zeit umparken und weiß nicht, ich hol mir noch ein Getränk und mach meine Wäsche und dann komme ich wieder und
lernst
noch
eine Sprache oder sowas.
Nicht gut.
Aber ihr beiden, ihr habt es durchgespielt. Marvin, du hast ja auch schon öfter im Chat geschrieben, wie gut du das Spiel findest. Und sag mal, oder gerne Chris, ihr beide, was passiert noch weiterhin? Was für Mechanik kommt noch dazu? Oder warum ist das Spiel so, so, so gut geworden, dass ihr davon wirklich schwärmt?
Komm, Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfangen darf. Okay. Platz 1. Schnick, Schnack, Schnuck.
Der gute alte Stein. Okay,
er gewinnt immer.
Stein gewinnt. Okay, ach, Mann. Du zimmst es gewonnen. Das Spiel wird, genau wie wir es in der Folge besprochen haben, und also ich hatte ja in der Folge gesagt, ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt, was Schwierigkeit angeht. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt, was knackige Bossfights angeht, Jump'n'Run angeht. Und Kuro meinte ja, dass er da schon Einblicke in Esters Spielwelt gehabt hat und hat gesagt, das wird passieren und es ist passiert. Und ich war einfach voll der Freude und das Spiel wurde einfach nur besser. Es ist ein meiner Meinung nach langes Metroidvania, aber ich habe mich keine Sekunde gelangweilt und das ist eine hohe Kunst. Das ist dann einfach wirklich geil, weil du ja doch ein bisschen am Anfang zeigst, was du hast und dann viele Genrevertreter dann die Tricks einfach wiederholen. Hier überhaupt nicht. Hier wird es einfach immer und immer weiter geiler ausgebaut. Viele Passagen sind optional, die hinten raus extrem knackig sind. Ich hatte ja den Schwierigkeitsgrad ein bisschen nach oben geschraubt. Von dem her hatte ich dann auch ein bisschen andere Erfahrung als hier Thomas, der, darf ich vorstellen, Podcast-Kollege.
Shoutout.
Shoutout. Und es war wirklich, ey, ich ja, der einzige Gedanke, den ich nach 20 Stunden suchen, Rätseln, rumspringen und Schnetzeln hatte, war, wo ist das scheiß New Game Plus? Ich will noch mal weitermachen. Und das ist wirklich.
Ach, krass. Krass.
Also, es ist ein richtig, richtig gutes Spiel geworden.
Ja. Kann ich mich Marvin? Nur zu 100% anschließen. In der Folge selbst habe ich noch gedacht, ja, es ist irgendwie cool und ich verstehe, was die Leute daran mögen. Aber je länger man spielt, und so war es ja mit Hollow Knight früher auch, je länger man spielt und je mehr Fähigkeiten man bekommt, desto spaßiger wird es. So gerade diese optionalen Plattforming-Passagen machen so unglaublich viel Spaß. Klar, die Bosse sind auch cool und so, aber für mich war gerade dieses Plattforming das, wo ich mich jedes Mal wie Bolle gefreut habe, wenn ich gesehen habe, da ist wieder eine bodenlose Area und hier muss ich auf jeden Fall Plattforming machen. Und das hat mich jedes Mal so krass gefreut. Und ich möchte für alle ZuhörerInnen an der Stelle auch einfach mal die Nachricht vorlesen, die ich euch Süßbärts in unsere Gruppe geschrieben habe. Da habe ich nämlich geschrieben, ich muss noch mal sagen, wie insane gut Prince of Persia ist. Das ist, als hätte das Plattforming aus Celeste mit Hollow Knight ein Baby gemacht, aber so richtig süßer Kuschelsex, richtig wholesome optisch, aber dahinter einfach die Wucht, die vor den großen Vorbildern kommt. Und ich finde, ich stehe zu dieser Beschreibung, ich finde das sehr, sehr, sehr schön und ich finde, Prince of Persia muss sich zwischen diesen beiden Spielen nicht verstecken, weil das hat so ein ähnliches Gefühl in mir geweckt, was ich total schön finde. Und jedem, der irgendwie Plattforming oder Metroidvania oder so mag, will ich das echt sehr, sehr, sehr krass ans Herz legen. Das ist so ein Beispiel für zwei Stunden später geben einen Einblick. Aber das Ding hat sich so richtig erst in den letzten Stunden entfaltet.
Mhm. Krass. Ja, also die Reviews sind auch super gut auf jeden Fall, aber meinte, es wird irgendwann so ein Treppchen, also auf dem Platz auf dem Treppchen finden, wie bei Celeste und wie bei Hollow Knight.
Nee.
Also ich glaube auch nicht, warum auch immer.
Das ist so schwierig, weil, also ich meine, es wird weder Celeste noch Hollow Knight jemals von irgendeinem Thron stoßen, aber es ist halt einfach wirklich, vielleicht ist es eher fair, sowas zu sagen wie in der Welt, in der du halt deine Top 5 Metroidvanias der letzten Zeit aufzählst und auch da sind ultra starke dabei, aber da kann es halt dann schon mal landen, aber es ist... Das ist halt wahrscheinlich, was anderes kannst du auch nicht anstreben. Ich meine, neues Celeste machen, das wird relativ schwierig. Neues Hollow Knight wird relativ schwierig. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ich finde, und für mich, das, ich habe auch ein paar gute Reviews gelesen, aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass es im Social Media durch die Decke geht. Ich finde, da ist es ein bisschen still gewesen um den Titel. Klar, es kam halt Palworld raus und wie ihr auch schon sagt, es kam halt einfach, 2023 hat nicht wirklich aufgehört. Es kam einfach weiter krasse Games am laufenden Band. Und da ist es ein bisschen zu leise gewesen um Prince of Persia für mich. Aber
Ja. Alles klar. Lieber Helldiver Kuvo, was hast du denn gehelldived so in der Videospielwelt beim Helldiving, während du nicht Helldiver-mäßig Prince of Persia spielen konntest?
Helldiver. Muss ich jetzt wirklich über andere Spiele als Helldiver reden? Na gut.
Helldiver wäre eine Option, über die man reden könnte.
Ich fange an.
Also ich gehe dann mal mein Auto gerade umparken.
Ich gehe auf Finanzamt, alles klar.
Fangen wir vorne an. Oder haben wir schon über Like a Dragon Infinite Wealth geredet? Ich kann mich wirklich, mein Zeitgefühl und mein Gehirn...
Ach so, Yakuza ist ja auch rausgekommen.
Ja, zum Beispiel nämlich. Und Like a Dragon...
Kleines snackable Game.
Infinite Wealth ist... Ach, das ist so... Ich hab's ja auch euch mitgeteilt und versucht auch so ein bisschen zu überzeugen. Und Chris hat mich immer noch, schaut mich, glaube ich, bis heute noch an, als wäre ich irgendwie irgendjemand
du hast
in Hamburg
eine Sache
in der
gesagt.
U3 Freitagnacht und würde einfach wild urinierend durch die Bahn laufen. Aber Like a Dragon, Infinite Wealth ist einfach so wholesome. Es ist unfassbar klamaukig auf der einen Seite, aber schafft es mühelos, im nächsten Moment so wirklich Dramaturgie und Ernsthaftigkeit und auch also das Spiel ist auch wirklich ernsthaft und auch hat auch wirklich düstere Themen. Das schafft es so mühelos zu verbinden, was ein Rollenspiel, auf das viele Leute warten, vielleicht nicht ganz so gut schafft, aber das ist ein Thema vielleicht für den nächsten Monat. Ich finde die Welt cool, die Charaktere sind unfassbar sympathisch. Der Hauptprotagonist, also es ist halt einfach für mich Ted Lasso als Videospielcharakter, so von der Art und Weise, wie hoffnungsvoll und positiv er ist, aber halt auch auf der anderen Seite wirklich halt Gefühle zeigen kann. Also ich finde dieses Spiel, es hat absurde Minigames, es hat Minispiele und das Side-Content, das eigene Spiele sein könnten. Das Kampfsystem, was ja, also früher war ja Yakuza immer so klassische Beat'em-up Brawler-Mechanik. Und das ist genau, jetzt halt wirklich gut gemachte rundenbasierte Kämpfe mit coolen Mechaniken. Ey, das Spiel ist einfach fantastisch und ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich nicht Yakuza Like a Dragon vorher gespielt habe, damit ich halt schon diese Charaktere, die es in dieser Welt gibt, nicht schon länger kennen würde und mit denen schon mehr erlebt hätte. Also das ist wirklich, es hat mich wirklich umgehauen.
Hast du es durchgespielt?
Wie viele Stunden hast du drin?
Oh, ich habe, glaube ich, jetzt so 20 Stunden und bin noch relativ an der Oberfläche. Habe ich das
krass. Ja, voll. Als ich das gerade gehört habe, dachte ich, du hast den Abspann gesehen, ey. Da bist du ja noch relativ am Anfang.
Voll 20 Stunden bei Like a Dragon ist so, ja. Komm erstmal
Tutorial.
Okay, Tutorial vorbei.
Ja. Aber es ist wirklich.
Ja, kann ich unterschreiben. Ich hab 6 Stunden drin ungefähr und es ist wirklich, immer wenn ich so ein bisschen runterkommen mäßig und nicht so herausfordernd wie zum Beispiel ein Helldivers, was zocken möchte, mache ich Yakuza an und ist so, ey, diese Story, die Dialoge, dann diese Minigames und sowas, wie du schon sagst. Und ich finde vor allem, das Kampfsystem ist perfekt, weil es dieser geile Hybrid ist zwischen Turn-Based, was ich ja überhaupt kein Fan von bin, aber auch, dass du dann sagen kannst, okay, ich habe nur noch Fähigkeiten und ich kann auch noch ein bisschen die Umgebung involvieren und sowas halt. Also deswegen mag ich das total, total gerne und unterschreibe auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie weit ich kommen werde, weil es ist einfach, da ist wie bei Persona auch so, ey, es ist so groß und so lang. Ich werde einfach so lange spielen, bis ich da mein Drive verliere. Oder dann auch wieder aufpicken.
Mich würde einfach interessieren, wie viele Leute das Spiel angefangen haben, weil sie dieses Animal Crossing Minigame spielen wollen.
Ja, stimmt.
Habe ich jetzt aber auch schon mehrfach gehört, dass das allein schon für den Kauf, also den Preis rechtfertigt. Dass diese Minigames von dem Spiel allein schon rechtfertigen, dass du ihr Spiel holst. Und du musst es ja nicht mehr holen, das ist ja im Game Pass, right?
Ich glaube schon. Ja. Also der erste ist auf jeden Fall, der zweite weiß ich nicht, ob das der aktuelle. Anyway, Persona 3 ist im Game Pass auf jeden Fall.
Oh, das finde
ich auch krass.
Oh, krass.
Ja, ich mache einfach
weiter. Was ging sonst noch?
mit dem neuen Dauntless-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Banishers Ghosts of New Eden.
Ah, doch.
Ja.
Yep. Ist ein, auch, also, ich mochte Dauntless, als es Remember Me gab. Ich mochte Dauntless, als es das erste Life is Strange gab. Vampyr hat mich ein bisschen verloren, aber Banishers Ghosts of New Eden ist auch ein schönes, gefühlvolles, würde ich sagen, Action-Adventure-Slash-Rollenspiel mit so typischen Dauntless-Elementen, die man halt so kennt, ne? Also es ist halt, ja, die Interaktion mit anderen NPCs in der Welt und wie du mit denen umgehst und dann kannst du Entscheidungen treffen und die haben Einfluss auf das, auf die Story und so, ne, kennt man ja. Aber was ich halt cool finde, also A, finde ich, geht es so in diese God of War-Richtung, so God of War 2018, Ragnarok, so von einfach so, wie die Kamera ist, wie du dich durch die Welt bewegst. Es ist jetzt keine Open World, aber du hast halt manchmal so, kommst du in Areale, wo du mal links, oben rechts und so langgehen kannst. Also es ist schon schlauchig, aber mit Abzweigungen. Hat ein relativ solides Kampfsystem, auch wenn ich das hin und wieder ein bisschen hakelig finde, aber was mich an Banishers Ghosts of New Eden so positiv überrascht hat, ist halt einfach so, also die Charaktere, also es ist halt, ich finde so eine Liebesgeschichte oder grundsätzlich Beziehungen in Videospielen, wie die, abgebildet wird oder wie das aufgenommen wird, das ist halt oft, finde ich, so sehr klischeebeladen oder sehr hölzern und hüftsteif, aber du hast in Banishers of Ghosts of New Eden 2 Protagonisten. Das sind halt Banishers, die vertreiben, ich glaube, das war im 17. Jahrhundert, Geister. Und die sind halt in einer Beziehung. Und dann passiert direkt am Anfang, das ist kein Spoiler, weil das ist essentielle Spielmechanik, stirbt einer der beiden. Ist aber auch ein Geist. Und dann hast du relativ schnell die Wahl, weil es gibt die Möglichkeit, die Person wieder zum Leben erwecken, aber dafür brauchst du halt quasi sehr viele Seelen. Und dann musst du halt am Anfang schon für dich entscheiden, so, okay, das können wir machen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir dafür halt einfach sehr viele schlechte Dinge machen müssen. Oder wir erlösen diese Person, was aber bedeutet, dass diese halt weg ist. Und dadurch, dass halt diese Liebes- oder die Liebe zwischen den beiden wirklich, also wirklich authentisch und glaubhaft und feinfühlig und gefühlvoll irgendwie erzählt wird, ach, das ist, das fühlt sich halt einfach richtig gut an. Also es ist halt echt so wirklich interessant. Und du bist direkt am Anfang schon in diesem Dilemma so, was zum Teufel mache ich jetzt eigentlich? Will ich diese Person wieder zurück in meinem Leben haben oder mache ich halt so das, was ich eigentlich machen sollte und lasse diese Person los? Und das ist halt, also ich fand da, ich war da echt überrascht, wie mich das halt echt,
emotional mitgenommen hat.
Genau, und klar.
Da kann man es ja auch zweimal dann durchspielen mit zwei verschiedenen.
Ja, es soll, glaube ich, 5 Enden oder so sogar geben, meine ich gelesen zu haben. Und es ist wirklich cool. Ich glaube, das ist so das AAA-ste, was Dontnod bisher gemacht hat. So von der Präsentation, wirklich guten Zwischensequenzen, tollen Dialogen. Dann hast du halt auch immer wieder die Möglichkeit, halt mit NPCs so Ermittlungen zu machen, weil die halt auch oft, weil du bist halt Banisher, du vertreibst Geister und überall in dieser Welt gibt es Menschen, die halt Probleme mit Geistern haben, weil, keine Ahnung. Ja, es gibt halt irgendwie, du triffst irgendwie im Wald direkt am Anfang jemanden und die kommen nicht aus diesem Wald raus und der zweite wollte rausgehen und jagen, aber dann stellt sich halt heraus, dass was mit ihm Tragisches passiert ist und er kommt halt deswegen nicht, ist er halt in dieser Welt festgehangen und du erfährst halt, was passiert ist und musst dann entscheiden, was passiert mit dem Geist. Und da würde ich mir wünschen, dass man tatsächlich öfters ein bisschen tatsächlich ermitteln müsste, weil das ist oftmals einfach nur, du gehst dahin, findest etwas, gehst weiter, findest etwas und du brauchst nicht so diese Kombinationsgabe, aber dafür wird das halt erzählerisch echt aufgefangen, finde ich. Und war positiv überrascht, ist cool. Also wenn man halt so, wenn man God of War durchgespielt hat, also es ist kein God of War, also God of War ist natürlich deutlich polisheder, aber wenn man Bock auf so eine Art Spiel hat, mit einem interessanten Setting, mit hervorragenden Charakteren, dann sollte man sich Banishers auf jeden Fall
auch,
mal angucken.
Gibt's da auch wie bei Detroit oder Heavy Rain, dass dann gezeigt wird, wie viel Prozent der Gamer sich wie entschieden haben?
Das hat mich immer gekillt.
Nee, ich
glaube...
Das hat
mich auch immer gekillt. Ich war so, hä?
Ich glaube nicht.
Ich muss aber sagen, ich finde es sehr, sehr, sehr schön, wie passioniert du einfach immer über Videospiele redest. Das finde ich immer, ist eine sehr schöne Qualität von dir. Ich habe mir parallel, während du erzählt hast, auch so einen Trailer mal durchlaufen lassen und ich fühle komplett, was du meinst mit dieser God of War Optik. Also es sieht schon echt krass gut aus. Und ich glaube, dass es auch eben wegen der vielen Spiele, die gerade irgendwie rausgekommen ist, auch so ein bisschen echt unter dem Radar ist. Weil klar, ich habe das irgendwie gehört, aber das sieht deutlich besser aus, als ich erwartet habe. Weil wenn du sagst Dotnod, dann denke ich halt an sowas wie Life is Strange und klar, irgendwie schöne Story, aber jetzt nicht so krasses Gameplay. Aber das sieht schon echt ganz nett aus. Also das kann man schon machen. Mhm. Also ist krass. Gut, dass du das nochmal so rausgehoben und empfohlen hast.
Will jetzt erstmal vielleicht wer anders weitermachen?
Ja, ich frag mal in die Runde, wer von euch hat denn Sea of Thieves haben alle gespielt.
Skull and Bones.
Wer von euch hat Skull and Bones reingeguckt?
Bloß nicht.
Heißt das Nein, Chris, oder ist das, wir reden besser nicht drüber?
Das heißt, ich habe da nicht reingeguckt, okay. Tut mir leid.
Okay, das kam ja jetzt auch raus vor kurzem, deswegen waren wir jetzt. Also ich dachte, es wird ein Trainwreck, aber die Reviews waren ja okay-ish. Also ich glaube, für Fans von diesem Genre, man darf jetzt keinen Black Flag erwarten, aber ich glaube für Leute, also es gibt bestimmt eine Gruppe an Leuten, die daran Spaß haben.
Es gibt auch eine Gruppe an Leuten, die das spielen und dann denken, boah, ich habe bloß Black Flag zu spielen und deswegen sind die Spielerzahlen bei Black Flag wieder hochgegangen.
Das kann natürlich auch
sein. Ist wirklich so, das ist ein Fakt.
Ich möchte nur eine Sache sagen.
Geil.
Ich find's halt einfach strange, dass du, wenn du mit deinem Schiff unterwegs bist, dass du immer Rückenwind hast. Ist halt einfach Quatsch, finde ich, für so ein Spiel, was halt die essentielle Mechanik ist, du bist auf einem Schiff unterwegs. Und B, du halt schneller unterwegs sein kannst, indem du weil du eine Ausdaueranzeige hast, weil die Leute auf deinem Boot
mitrudern,
essen. Und dann hast du halt so ein Boost. Mhm. Und es ist halt so. Also ich will halt, das hatte tatsächlich Skull and Bones mal vor 1000 Jahren, so Wind und muss es halt so ein bisschen taktisch denken, wenn du halt tatsächlich Gefechte hattest, wie läuft der Wind und das fehlt einfach alles. Das könnte alles sein, womit du unterwegs bist. Es müsste kein Piratenschiff sein, das könnte, keine Ahnung, das könnte ein Snowboard sein. Das ist so.
Aber maybe haben die ja dann das Feedback bekommen, dass halt mehr Leute das so casual halten wollten und dann gar nicht so dieses super realistische, sondern eher so, ey, ich will Piraten-Setting und so ein Boost halt wie bei so einem Rennspiel oder bei so einem Jet halt. Maybe deswegen.
Ja, das mag natürlich sein, aber das ist so für mich so identitätslos. Das ist so.
Ja, ja, verstehe ich.
Ist so, ich verstehe den Kritikpunkt komplett. Ich hätte es auch lieber mit einer Windgeschichte drin.
Weil das ist ja, also warum willst du auf einem Piratenschiff unterwegs sein? Weil du doch irgendwie dieses Feeling haben möchtest, ne, auf dem Meer unterwegs zu sein und, naja.
Ja, ja, klar. So. Aber ich glaube, vielen reicht einfach dieses Setting und dann auch mal yo-ho und ein bisschen rumschnabulieren. Ja, anyway, Chris, was ging bei dir? Was hast du
bei noch? Mir ging, also ich fange mit der uninteressanteren Sache an, denn wie schon im Dezember, wo ich erzählt habe, dass ich mich in dieses Classic Plus von WoW reingeschmissen habe, ging Anfang Februar quasi Phase 2 los. Sie haben wieder diesmal von 25 bis Level 40 aufgemacht. Es gab neue Dungeons, es gibt einen neuen Raid, solche Sachen. Aber im Endeffekt will ich euch gar nicht mit MMO-Kram langweilen. Es war fun, aber ich glaube, ich bin jetzt auch relativ geheilt. Ich habe ein bisschen die Economy gebrochen auf unserem Server für 3 Tage. Und jetzt war es dann irgendwie auch, gibt nicht mehr so viel, was ich erobern kann. Aber da hatte ich halt noch nie in einem MMO, aber war sehr funny. Worüber ich aber reden möchte, ist, es war ja Steam Next Fest und da gab es ein paar coole Sachen,
richtig,
die ich mir angeguckt habe. Unter anderem nur ganz kurz ein Shoutout an Balatro, ein Card Game, ein Poker.
Shoutout ich mit.
Poker Roguelike, das ich mir runtergeladen habe aus Gag, weil mir, also ich habe bei uns im Discord ein bisschen die Demos übertragen und dann so, ja, spiel doch mal das, das sieht kacke aus. Und ich so, Mann, das sieht richtig kacke aus, lade ich sofort runter. Und dann war's das Spiel, mit dem ich fast am meisten Zeit verbracht habe von allen Demos, weil es einfach so spaßig war. Es war einfach fucking geil. Ich habe es dann noch ein paar Leuten empfohlen, die haben mir auch einen Vogel gezeigt. Timo nicht, Timo hat sofort runtergeladen, muss ich.
Nö,
nee, aber ja, dann kam jetzt.
Ich liebe halt so Casual-Karten-Games. Halt.
Genau das. Du bist relativ schnell drin. Am Ende ist es dann aber trotzdem recht schwer, da mal bis zum Ende zu kommen, weil du natürlich auch ein bisschen Pokerglück brauchst oder sowas, aber herrlich, herrlich funny und hat jetzt überraschenderweise für mich auch extrem crazy Scores abgesahnt. Hat, glaube ich, so 92er Wertungen oder sowas irgendwo bekommen. Also auf jeden Fall ein plus 90er. Und dann so, gut, das kann man sich anschauen. Ist jetzt auch draußen, kostet, glaube ich, ein 10er oder sowas.
Ja, voll fair.
Das Schönste für mich war aber, dass Stormgate die Tore aufgemacht hat. Und Stormgate ist ein RTS-Spiel. Wir wissen ja, dass ich da ein Herzchen für habe, wo tatsächlich auch viele von den ganzen Blizzard-Leuten gelandet sind, die Blizzard verlassen haben, als da die Hähne zugeschraubt wurden, was RTS und sowas anging. Und ja, es ist, to be fair, es ist noch early. Es ist noch nicht alles so ausgeweitet. Du hast noch keine Tier-3-Units und das alles. Es gibt erst 2 Fraktionen, aber fuck, macht das Spaß. Also es ist wirklich, wirklich geil. Gameplay macht richtig Laune. Es gibt jetzt, ey, lass uns bei der Terminologie von StarCraft bleiben. Es macht einfach am meisten Sinn. Es gibt quasi Terraner und es gibt quasi Zergs, spielen sich super unterschiedlich. Und es macht jetzt für mich als jemand, der wirklich sehr viel Zeit in StarCraft 2 und sowas in dem ganzen E-Sport-Game verbracht hat, es geht mir halt das Herz auf, wenn diese ganzen Leute wieder zurückkommen und sagen, yo, Atosis und Tasteless, die beiden größten Caster, die halt auch in Korea waren und den ganzen Korea-Wahnsinn damals übertragen haben, die sind jetzt hier wieder mit am Start und machen Videos. Viele von den großen Spielern, die damals am Start waren, kommen zurück und haben jetzt hier ein bisschen was gemacht. Krass. Und es war, das war für mich so wie einfach wie so ein kleines Secret-Weihnachtsfest, was Videospiele anging. Da den Leuten zuzugucken, selber Hand anzulegen. Und ja, ich bin gespannt, wo das hingeht. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr interessant für mich ist. Das waren so die Sachen, mit denen ich im Februar Zeit verbracht habe.
Sehr nice, klingt doch gut. Jungs. Schön, also auf jeden Fall positive Beispiele.
Frage.
Marvin, was geht bei dir?
Bevor wir dazu kommen, ich habe eine Frage an euch. Also, Steam Next Fest, geil, klingt cool. Generell Steam finden wir toll. So, that being said, soll ich mir ein Steam Deck holen?
Ja, ja, Punkt.
Ihr habt allesamt eins, oder?
Also ich habe eins, aber ich nutze es als Desktop-PC, weil ich nie einen Desktop-PC hatte und ich mag Handheld-Gaming nicht so sehr. Ich mag es lieber, also ich nutze mein Steam Deck eher für PC-Games, während ich so AAA-Titel wie you name it, auf der Konsole am großen Fernseher spiele. Liebe aber halt das Steam Deck, dass es so easy mit Monitor und Kabel, Monitor und Keyboard verbinden kannst und dann einfach so ein super, also nicht super, super, aber einen sehr, sehr guten Desktop-PC dadurch hast.
Okay.
Wenn du Handheld-Gaming machst, on point.
Das ist es für mich. Weil das wäre für mich so diese Brücke, weil ich habe keinen Bock, am PC zu sitzen, oft. Aber ich liebe es, einfach auch im Bett sagen zu können, ich spiele irgendwie ein bisschen. Deswegen für die Switch für mich einfach krasses Herzensding. Deswegen.
Hol dir die OLED Steam Deck. Keine
OLED,
Frage.
Auf jeden Fall OLED.
Also das Ding ist A, also für dich dann die Schnittstelle zu PC-Games und B, muss man auch ehrlich sagen, wenn du irgendwann mal irgendwo eine Option haben willst, etwas zu emulieren, dann ist die Steam Deck das Nonplusultra.
Reicht 512 GB? Frage für einen Freund.
Also, ich habe die kleinste auch und habe mit SD-Karte aufgestockt. Du kannst auf jeden Fall sehr easy aufstocken und kannst auch die Karten switchen on the fly. Aber der Download auf die Karte ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel schwächer. Ich habe auch so einen Adapter, dass ich ein Ethernet-Kabel anschließen kann. Dann komme ich da auf eine Download-Speed von 20 bis vielleicht 80 Mbit. Deswegen weiß ich dann so, wenn ich so ein großes Game downloade, was ja meistens so 80 GB ist, dann lasse ich es da halt irgendwie liegen
deswegen für 2 Stunden. 500, denke ich mir, das muss doch reichen. Ich kann ja das Spiel auch wieder löschen. Ich muss es ja nicht drauf lassen, oder?
Ja, aber 500 sind meistens 500 und dann kommst du schon an die Grenze, wenn du da irgendwie, ich hasse es ja, dass man immer, jetzt hatten wir letztens auch im Chat halt zum Beispiel, ich will einfach NBA zocken und wenn ich es downloaden will, brauche ich 160 GB. Und man ist so, ey, dann halt nicht. So früher hast du einfach reingesteckt und gespielt und heute ist einfach so, ey, du musst es planen, wenn du was spielen willst.
Ich würde dir, also meiner Meinung nach, hol dir die große, nicht unbedingt nur wegen der 1 Terabyte statt 512, aber weil du auch ein noch besseres Display, also auf dem Display ist dann noch irgendwas mit einem entspiegelten und geätzten Glas und das ist für dich als Mobile Gamer dann das, was du haben willst. Und es kostet halt, glaube ich, nur 100 Euro mehr.
Wir brauchen Steam Deck.
Japan fällt flach. Ja.
Oder? Japan den kommt mit nach Japan. Flach,
sorry.
Aber ja, mein Go hast du auf jeden Fall. Ein Freund von mir auch hier in Berlin, der meinte, der hat auch lange, lange überlegt, hat sich dann irgendwann geholt und war so, Alter, doch, das war schon die richtige Entscheidung. Ist schon richtig, richtig geiles Ding auf jeden Fall.
Ich meine, zumal, weißt du, Japan-Trip ist nach, keine Ahnung, 2 Wochen, 3 Wochen vorbei. Aber das Steam Deck
bleibt. Steam Deck, das immer. Bleibt.
Das bleibt.
Ja, für immer würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber zumindest sehr viel länger. Scheiße, jetzt haben wir aber schon, naja, egal. Okay. Mein Spiel, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, aber ich habe es ganz, ganz, ganz exzessiv weitergespielt. An alle Kartenspieler-FreundInnen da draußen, haltet euch für diesen Geheimtipp fest.
Ich halte mich fest, warte, ich halte mich fest.
Hearthstone.
Ja!
Nein, nein. Also, Hearthstone. Doch, und da sind wir nämlich genau bei dem Thema, ich spiele total gerne im Bett. Ich mag es einfach so dieses, einfach nur so ein Ründchen was spielen, bevor man irgendwie schläft. Und deswegen Hearthstone, weil war für mich schon immer ein Go-To-Spiel, mochte ich immer total gerne und seit es diesen Schlachtfeld-Modus gibt, was ja quasi so das Auto-Chess von Hearthstone ist, bin ich da totally in love mit, hab vor einiger Zeit angefangen wieder normal zu spielen, hab da ein bisschen mit dem Todesritter ausprobiert, bin aber dann wieder in dem Schlachtfeld-Modus abgedriftet und da bin ich wieder so deep dive drin, bin jetzt insgesamt bei, keine Ahnung, 230 Stunden oder so, weil das einfach so viel Spaß macht und letztens, das kommt ja regelmäßig, gibt's ja auch irgendwie Updates und es ist ja so, dass man immer random einen Charakter hat, der eine gewisse Fähigkeit hat und jetzt ist es halt so, dass nach Runde 3 kriegt man nochmal eine Quest, die dann nochmal eine zweite Fähigkeit gibt, das was so ein bisschen die Dynamik des Spiels auch ändert, weil man so erst so richtig ab Runde 3 planen kann, was man überhaupt spielt und das macht nochmal so ein bisschen was mit dem Modus, was total erfrischend und schön ist und klar, so eine Runde geht mal.
Kurze Frage. Ja, nee, bitte.
Ich wollte nur sagen, klar, so eine Runde geht mal eine Stunde, aber es macht einfach total laut. Ja, wenn du halt irgendwie Top 2 bist,
safe. Also das Ding ist, ich bin als Magic-Fan, habe natürlich auch Hearthstone schon gespielt damals und ich fand die Optik richtig geil und die ganzen, wie es aussieht und so. Dann habe ich aber sehr schnell gemerkt und auch gelesen, dass es sehr schnell Pay-to-Win ist. Und dann war ich so, ey, jetzt nochmal da ein bisschen Geld reinbuttern. Jetzt ist die Frage, wie ist es mittlerweile und / es gibt ja auch schon ewig das Game, ne? Aber kommen da immer so neue Seasons und so oder ist es eher so wie bei Magic oder bei Lorcana, dass da so Drops dann kommen?
Genau, es gibt neue Sets, die da in der Meta ist es auch so, du kannst verschiedene Modi spielen, wo du entweder alle Karten spielen kannst oder wo du nur einen gewissen Teil an Karten spielen kannst. Das sind irgendwie die letzten 3-4 Sets oder so. Das gibt's schon.
Ja, bei Magic auch
und
so.
Wahrscheinlich ist es auch irgendwo Pay to Win, weil es gibt irgendwie 3 Währungen mittlerweile und so. Aber das ist mir alles egal, weil ich als Schlachtfeld-Modus-Spieler, dem ist es total Wumpe, weil da geht es ja nicht darum, Karten zu besitzen, sondern man kriegt ja jede Runde random Karten. Das heißt,
Ach, du kriegst einen Draft dann, okay, ja.
Nee, das ist, man spielt ja nicht mit Karten so gesehen. Die Karten sind nur.
Ach
das,
so.
Also, du musst das wirklich dir mal angucken, das ist weit weg von Pay to Win, das hat mit dieser ganzen Mechanik, das ist so losgelöst in dieser ganzen Hearthstone-Welt, da kann jeder reingrinden und hunderte Stunden, wie man es bei mir sieht, ja total viel Spaß mit haben, klar, man muss so ein bisschen erstmal reinfinden, aber wer vielleicht so eine gewisse Affinität auch für Auto-Chess-Formate hat, gleichzeitig Karten mag, ist das total gut.
Das klingt geil. Spielst du auf dem Handy?
Ja, genau.
Boah, ist das nicht so klein?
Nee, passt vollkommen. Also,
okay. Die Handys sind damals, als Battlegrounds rauskam, hatte ich das mal ein bisschen angeschaut und muss auch sagen, ich habe mich da auch rein verliebt gehabt. Aber das hat mich dann, also ich habe das dann wirklich exzessiv für einen Monat oder so gezockt. Auch mit Freunden kann man sich ja auch anmelden oder das macht Fun.
Oh, das wäre geil.
Und dann war es aber auch wieder, war es dann irgendwann auch wieder vorbei. Und wenn du da mal, und das ist die Sache, das ist kein Hearthstone-Problem, sondern generell von diesen Auto-Chess-Battlern, wenn du da mal ein bisschen raus bist und die Metas verschläfst und sowas, und also was gut funktioniert, was schlecht funktioniert, dann ist es schwer, da wieder reinzufinden, weil es fühlt sich eben nicht so an wie Fahrradfahren, sondern du musst den ganzen Scheiß wieder neu lernen. Aber damals, als ich gespielt habe, das hat keine Ahnung, hat richtig Bock gemacht.
Halt, ne? Also du hast die Grundmechanik, hast du natürlich drauf, aber ich würde Chris schon recht geben, aber das hat mich halt gereizt, weil ich habe es ähnlich wie du eine Zeit lang sehr, sehr, sehr exzessiv gespielt, dann gedroppt, weil 1000 andere coole Spiele rauskamen. Und was ich halt mochte, war, ich bin wieder reingegangen und ich musste es wieder lernen. Ich konnte wieder ganz viel entdecken und das hatte für mich nochmal so einen neuen Reiz, der so in den letzten Wochen und ja fast schon Monaten für mich jetzt gerade so ein bisschen angehalten hat. Also ich wünsche mir auch eine App, die so gut funktioniert, die technisch so schön aussieht, aber mit Digimon. So, ich will einfach Digimon am Mobile spielen können. Das wäre so nice, weil es gibt einfach schon eine Tutorial-App. Es gibt diese Infrastruktur schon, nur sie machen kein richtiges Spiel draus, was total vergeudetes Potenzial ist und total schade ist. Ey, da steckt fucking Bandai hinter, als hätten die kein Geld, eine scheiß App zu entwickeln für ihre Spiele.
Habt ihr es gehört, Bandai? Also macht da mal was.
Ja, Shoutout.
Shoutout Bandai.
Gönnt App, bitte.
Gönnt App, bitte schön. Danke, geil.
Aber haut erst den Elden Ring DLC raus.
Ja, danach, das ist ja wieder Bandai Namco, das ist ja wieder was ganz anderes.
Ja, stimmt, das ist ja fast dasselbe.
So ein bisschen wie Yakuza und Like a Dragon. Ist
richtig.
Same, same, but not.
Exactly.
Okay.
Hast du schon erzählt, was du gespielt hast?
Nee, ich war letzte Episode nicht da und wollte da wirklich. Du fragst, danke, Marvin. wenn man der Host ist, vergisst man
das ja voll.
Anyway, auf jeden Fall, ich wollte letzte Episode auch schon recht erwähnen, dass ich Star Wars Jedi Survivor durchgespielt habe.
Yes.
Und oh mein Gott. Also hätte ich es letztes Jahr durchgespielt oder halt weitergespielt, wäre es safe in meiner Top 5 gelandet, weil es wirklich so ein fantastisches Spiel ist. Ich hätte jetzt wieder so einen kleinen Heeper auf so ein bisschen Star Wars und das war perfekt dafür. Und das führte auch dazu, dass während ich knee deep in Star Wars war, dann halt Prince of Persia spielen musste. Und Star Wars ist halt ein fucking geiler Metroidvania auch obendrein. Plus noch so ein bisschen From-Mechaniken drin, plus noch so eine Riesenschippe Star Wars. Sodass halt Prince of Persia bei mir nicht schlecht war, auf gar keinen Fall. Aber es hat nicht diesen Wow-Effekt ausgelöst, weil ich einfach halt ich war so tief in Star Wars drin, dass halt bei mir zum Beispiel das Parrying war ein ganz anderes Zeitfenster oder aber auch die Mechaniken von diesem Metroidvania mit diesem Jump und Grapple und Hook und sowas halt ganz anders sich anfühlte, sodass es natürlich nur abstinken konnte, während man halt 20 Stunden in Star Wars drin ist und dann spielt man so ein 2-Stunden-Fenster an Prince of Persia. Demzufolge weiß ich safe, dass ich Prince of Persia irgendwann nochmal auspacken werde, weil es echt gut war und sehr, sehr gut ist. Und wenn ich so Bock auf so ein Metroidvania habe, ein 2D-Sidescroller, dann will ich auf jeden Fall das nochmal spielen. Ansonsten, ich habe Star Wars durchgespielt. Ich kann es wirklich jedem und jeder ans Herz legen, weil es so, so, so ein gutes Game ist. Irre, wirklich irre, wie gut es geworden ist. Und dann habe ich mit meinem Sergeant Lieutenant Kuro auch mal in Helldivers 2 reingeschaut.
Fuck ja,
So, und für mich als Fan von Anthem, rest in peace, wir hatten letztes Anthem.
Der Anthem-Fan-Podcast.
So, und ich mag auch so Games wie Destiny würde ich nicht reinpacken, aber naja, you get the point. Auf jeden Fall kam irgendwann mal so ein Outriders-Game raus, wo ich so dachte, ey, geil, das wird's. Angemacht, nee, ich hab's nicht gefühlt. Helldivers 2 angemacht und war so, ey, that's it. Das ist genau das Game, was man so spürt. Und es ist so, dann habe ich es halt, wie viele Stunden, 6 oder so, alleine gespielt. Super, super, super geil. Und dann, genau heute vor einer Woche war das, glaube ich, mit meinem Sergeant Lieutenant Kuro auch mal im Multiplayer gespielt und gemerkt, okay, das Game entfaltet sich erst recht, wenn du es mit Kumpeln spielst, weil du einfach dieses dieses Chaos an diesem Game, wo du einfach dann mit von so Rieseninsekten überrannt wirst und dann, oh mein Gott, ich habe mein Bein gebrochen, dann warte, ich drop hier gerade so einen Napalm Airstrike und dann alle in Deckung gehen und auf einmal natürlich bist du dann down und das macht's halt so geil funny, weil du einfach auch Friendly Fire hast. Mit einem Schuss ist dein Kumpel tot und du bist so, fuck, what have I done? Und das Level-System ist super gut und das Setting und ach, toll.
Aber bitte, weißt du, warum es auch so gut ist? Weil du hast ja Spiele genannt wie Anthem, Outriders und Destiny. Helldivers ist absolut nicht wie Outriders, Anthem und Destiny. Im Sinne von, das ist halt, weißt du, das sind diese Spiele, die so, ja, wir sind groß und wir haben Mechaniken und wir wollen mehr bieten. Und es ist, weißt du, so, du kannst einerseits durch eine offene Welt und dann hast du Dungeons und dann hast du Mission und epische Story und hier eine Mechanik, da eine Mechanik, sowas wie Suicide Squad, ne, was so, oh, verschiedenfarbiger Loot und keine Ahnung. Das hat es halt nicht. Das stimmt. Helldivers ist einfach eine Essenz. Es ist ein, du hast ein Actionspiel, wenn du dir heutzutage Actionspiele anschaust, das ist quasi wie wenn du in so einem Hotel bist, weißt du, so All-You-Can-Eat-Buffet, du gehst hin, machst dir deinen Teller voll, da hast du an der einen Seite hast du Sushi, auf der anderen Seite hast du Pizza, in der Mitte hast du ein Steak und du packst dir alles auf den Teller und es schmeckt alles scheiße,
ja.
Und bei Helldivers
Taste so im Maul.
Sitzt du an einem Tisch, da kommt jemand, gibt dir einen Teller und der Teller ist normal groß und in der Mitte ist so ein Löffel mit so einer Creme und du denkst so, what the fuck, aber das ist einfach die beste Creme, das beste Essen, was du jemals gegessen hast. Ja. Und das ist einfach Helldivers. Es hat einen überschaubaren Rahmen. Es hat, es ist halt so, ja, du landest auf dem Planeten, tötest Aliens oder Roboter. Und das ist durchaus repetitiv, aber es fühlt sich einfach so unfassbar gut an.
Es fühlt sich so gut an. Und das Ding ist ja auch, das Repetitive geht ja weg, dadurch, dass du halt Progress machst und dann auf einmal kannst du eine neue Waffe freispielen. Nicht freikaufen, freispielen. Und dann spielst du mit der Waffe und bist so, oh, nice, neue Mechaniken. Dann kannst du dir deinen Airstrike nochmal ein bisschen aufleveln und hast dann einfach einen Air-Napalm-Strike und bist so, okay, damit kann ich auf Range gehen, hiermit mache ich ja Close Combat. Und du hast ja dasselbe Spielgefühl, nur halt in Modus B. Und deswegen ist das Spiel so gut, weil es wirklich, auch wie du schon sagst, es fühlt sich total fertig an. Es ist kein Games as a Service und es gibt auch einen Battle Pass, den du nicht kaufen musst. Gibt's aber auch einen mittendrin, im Spiel drin, den du halt einfach so oder so, weil du spielst, freischaltest. Und das fühlt sich so richtig, richtig fresh an für ein Game, was wirklich nur 39 Euro kostet, wo man so ist so, how can this be? Plus on top, es sieht fucking fantastisch aus. Es sieht so, so, so gut aus. Mwah! Helldivers 2. Sehr schön.
Ja, das fantastische Spiel.
Christian, jetzt holst du die verdammte Scheiße, guck nicht so doof.
Ich will das auch spielen.
Kann ich mal ganz kurz, weil vorhin habe ich ja gesagt, ich habe ja gestern überlegt, ob ich Last Epoch oder Helldivers 2 kaufe. Und ich habe den Satz noch nicht beenden können, weil Kuro sofort reingegrätscht ist.
Ja. Ich fange auch gleich an zu bellen, wenn die falsche Antwort kommt.
Gleich gibt's Schrimps in die Fan, ist dir vorbei, Freundchen.
Und jetzt sagst du auch noch, ich guck
Schrimps in die Fan, Leute.
Was die schlimmste Beleidigung, die ich je gehört habe. Und ich muss einfach sagen,
du hast so ein bisschen geguckt wie, warte mal, sollte ich wirklich mal NBA gucken? Nicht zweite Liga in Arnsbach?
Ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich sage, so, also wenn mir Starship Troopers gefällt, sollte ich jetzt Helldivers holen, meint ihr?
Ja, auch maybe. Wenn dir Spaß gefällt, solltest du dir Helldivers holen.
Nee, sorry, Spaß finde ich richtig kacke.
Spaß? Weiß ich nicht. Nee, Fakt ist, ich habe gestern Abend beide gekauft einfach.
Ja, es geht doch! Warum denn so guck mal, lange?
Kuro macht einen Tanz. Kuro,
ey, Kuro ist einfach den Platz verlassen, völlig auskrassen. Headset weggeschmissen, Gitarre auf den Boden geschmissen.
Geil.
Also ich wollte jetzt auch mal, vielleicht jetzt, wenn einer von euch beiden Bock hätte, mir die Ropes zu zeigen in Helldivers, könnten wir vielleicht heute irgendwann mal losziehen. Oder, also nur wenn einer Lust hat, wenn es euch
interessiert. Okay, Kamera, wir reden jetzt über Grand Blue Fantasy. Ist ein Spiel, let's go!
Ich liebe diese Euphorie, ich habe jetzt auch Lust, es zu haben. Aber
ja, Marvin, hol dir das bitte,
aber es kommt
du
halt
als mein Einfilmbruder.
Scheiß auf Final Fantasy! Das
dauert noch eine Woche, also ich meine.
Es dauert noch eine Woche, genau. Und außerdem kannst du Helldivers, was sehr schön ist, so machst du einmal an, spielst ein, zwei Missionen, machst du wieder aus.
Auf welcher Plattform spielt ihr das?
Ist egal, hat Crossplay.
Let's go!
Nur ganz kurz jetzt, falls das noch nicht reicht, um jemanden jetzt dazu zu bringen, Helldivers vielleicht zu holen.
Vielleicht zu holen. Streich mal das vielleicht aus dem
Einen wunderschönen Game-2-Beitrag, den man sich angucken könnte. Wenn man denn Lust hat.
Danke.
Wenn man denn Lust hat.
War sehr viel Schmerz.
Wenn man denn Lust hat.
sehr viel gelacht.
Marvin, du als mein Anthem-Brother, du holst es auch. Das wird dir sehr gefallen,
100%. Ich lasse mir gerade mal die Steam-Seite anzeigen. Ich guck mal.
Trust in your brothers.
Ja. Und dann, spielen wir dann zusammen. Ist das richtig? Das eine Spiel, was wir endlich mal zusammen spielen.
Das ist das eine Spiel, was wir zusammen spielen.
Und das hat ja Chris auch schon vorgeschlagen, vor einem Jahr.
Ja, können wir ja auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe im Januar den üblen Pitch unterbreitet, dass wir nicht den Deep Blue Grand Fantasy hier zocken, sondern dass wir einfach sagen, fuck die Boat und wir spielen alle zusammen Helldivers 2 und machen mal eine Folge darüber.
Wäre auch sehr funny. Ich würde gerne die Zeit zurückreisen.
Ich habe ja gesagt damals. Ups, hat keiner gehört. Ja. 40 Euro.
Kommunikation nicht unser Ding, aber Euphorie für Videospiele dann umso mehr. Also heute Abend.
Aber vielleicht sind wir auch jetzt richtig begeistert von Grand Blue Fantasy. Wer weiß das schon? Schauen wir mal.
Wer weiß das schon? Wir schauen mal rein. Also, und bevor es losgeht mit unserem wunderschönen Spiel Grand Blue Fantasy Relink, hören wir erstmal in die wunderschöne Infobox rein, welche da kommt von unserem gefeierten, geliebten, gelobten Herrn Kuro.
Mit Grand Blue Fantasy Relink wagt Cygames nach einem Fighting Game Ableger den Ausbruch aus der Mobile Games Sparte. Anstatt auf Android- und iOS-Geräten rundenbasiert Monster zu kloppen, geht es im neuesten Streich auf der PlayStation 4, 5 und dem PC zur Sache. Und wie? Man merkt durchaus, dass bei Relink ursprünglich die Action-ExpertInnen von Platinum Games mit im Luftboot saßen, ehe der Vertrag zwischen den beiden Unternehmen einfach auslief? Hä? Na jedenfalls sind dank des Community Votes auch Marvin, Chris, Timo und ich vertraglich dazu verpflichtet, 2 Stunden lang Grand Blue Fantasy Relink zu spielen. Ein actionlastiges Rollenspiel also. Mit Partymanagement, flotten Kämpfen und so ziemlich jedem Klischee, was man in der ausladenden JRPG-Schublade finden kann. Muss man die Mangas oder die Anime-Serie gesehen haben? Schafften wir es in den 2 Stunden aus dem Tutorial herauszukommen? Und wie fucking nervig ist eigentlich diese fliegende Eidechse Wörn? Himmelherrgott! All das und noch viel mehr, oder weniger, je nachdem, besprechen wir jetzt. Viel Spaß!
Danke für diese Infobox, Kuro. Und ich glaube, wir alle hier 4 und auch die Zuhörende, die das Spiel gespielt haben, können sich darauf einigen, dass dieses fliegende Dings hier da wirklich fucking, fucking, fucking nervig ist. Aber wie finden wir das Spiel denn? Da kommen wir gleich erst zu. Ich schmeiß hier ein paar Sachen erstmal um. Doch erstmal.
Ich will hier nochmal meine Info droppen, die ich gerade im Off, während wir eine ganz kurze Minipause hatten. Ich habe gerade Helldivers 2 gekauft. Warum kriege ich nicht dieselbe Euphorie, die ein Chris bekommt? Ich bin enttäuscht.
Ja,
also.
Toll!
Ich bin okay, direkt Refund. Sorry, aus Versehen.
Sorry, meine Freunde sind doch scheiße. Refund.
Ja. Wow. Das ist nicht die Liebe, die ich erwartet habe. Ich dachte, das ist jetzt so ein, oh mein Gott, ja, das ist toll. Und jetzt das. Es ist einfach, ihr seid enttäuscht. Also.
Wir sind nicht enttäuschend. Ist das Spiel enttäuschend? Wow. Das finden wir gleich raus. Doch bevor wir reinkommen in unsere Wertung, lieber Marvin, kannst du uns kurz erklären oder erzählen, was wir in Grand Blue Fantasy Relink machen? Wie ist das Setting? Wie ist die Story? Und vor allem, was für Kämpfe haben wir? Rundenbasiert oder doch lieber Live-Action?
Live-Action.
Ich würde sogar Mühe vorher ausholen, beziehungsweise ein bisschen weiter ausholen, denn der liebe Kuro hat in seiner tollen Infobox noch etwas erwähnt, die wirklich sehr, sehr schön war, nämlich den Anime und ob man den vorher gesehen haben musste. Und da würde ich als selbsternannter Anime-Mensch doch gerne ein, zwei Sachen zu sagen wollen, denn ich habe damals, und daher kenne ich das Franchise überhaupt auch, nämlich die erste Staffel des Anime gesehen, fand die damals auch ganz, ganz, ganz arg toll. Und die Antwort auf die Frage, ob man den Anime gesehen haben muss, ist nämlich tatsächlich relativ schnell gesagt, ist nein, weil der Anime selbst basiert nämlich eigentlich nur auf dem Spiel. Es gibt nämlich ein anderes Spiel namens Grand Blue Fantasy und der Anime adaptiert nur dieses Spiel. Das mal so als kleines Ding vorweg. Für diejenigen, die sehr Anime interessiert sind, da nochmal 2 Infos. Die erste Season wurde von A1 Pictures produziert, die sowas wie Sword Art Online gemacht haben oder, keine Ahnung, ich glaube Kaguya-sama Love is War haben die gemacht, Fairy Tales und Geschichten. Und Season 2 von MAPPA, die man von Jujutsu Kaisen, MAPPA, Chainsaw Man und Attack on Titan kennt.
Das war der Jingle von MAPPA.
Ich möchte aber anmerken, weil einige Sachen. Also es gab immer mal wieder in den ersten 2 Stunden Momente, wo dann so gesagt wurde, es war so wie damals.
Ja.
Und ich bei dem. Und sind so Namen gedroppt oder Ereignisse, wo ich dachte, wer?
Genau, weil es eben auf diesem ersten Spiel basiert. Also es ist quasi
zweiter Teil, wenn man das so sehen will. So habe ich zumindest verstanden.
Der erste ist Versus, kann das sein?
Nee, Versus ist der Prügler.
Ach so, okay.
War der erste ein Mobile-Game oder war das auch ein richtiger Release?
Nee, das war ein Mobile-Game. Also soweit ich das gelesen habe, das hieß Granblue Fantasy und kam genau. für iOS.
Ich war auch super verwirrt am Anfang und der erste Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, ist auch so, der Anfang von dem Spiel fühlt sich krass nach einem Ende von einem anderen Spiel an. Also das war einfach voll das Feeling, das ich hatte. Man ist da auf diesem Schiff und denkt sich so, yo, hier, und alles ist eigentlich super happy und alles wird gut. Ja. Und du denkst dir, ja, das ist jetzt so wie, wir haben die Welt gerettet und jetzt nochmal alle kurz schön zusammen sein. Und da dachte ich also, okay, ich habe anscheinend den ersten Teil verpasst.
Ja, es ist so ein bisschen, also man hat ja auch einfach schon eine etablierte Crew, man ist ja schon eine Party, man muss sie gar nicht so JRPG-typisch irgendwie sammeln, sondern man startet ja direkt mit, was, 6, 7 Charakteren oder so rein, das ist ja schon eher untypisch. Vielleicht zwei Worte zu der Geschichte vorher, also im Anime ist es so, dass da geht's halt um Gran und seinen kleinen Drachenfreund und die werden quasi in so ein großes Abenteuer involviert, wo er und diese Dame die Bahamut beschwören können. Also wir haben Lydia oder irgendwie sowas heißt sie ja. Keine Ahnung, ich bin sehr schlecht mit Namen. Die teilen sich quasi ihr Leben, weil innerhalb dieses Anfangs der Geschichte ist es so, dass Gran sein Leben verliert und sie rettet es, indem sie ihm quasi die Hälfte ihres Lebens gibt und dadurch sind sie halt so schicksalsmäßig verwoben.
Okay.
So. Und Gran hat halt das ganz große Ziel, seinen Vater zu finden. Das könnten andere Anime-Leute vielleicht auch sowas wie Hunter x Hunter kennen.
Hunter. Prinzip. Ja.
Der will seinen Vater finden und der ist halt auf dieser Star Blablabla Island, die am Ende des Himmels quasi ist. Und das ist ja auch das Ziel, was wir in diesem Spiel verfolgen und was wir relativ zu Beginn präsentiert bekommen, dass sie gar nicht mehr so weit von diesem Ort entfernt sind. Das heißt, uns wird direkt irgendwie offengelegt, wir sind quasi schon am Ende einer Reise oder nahe dem Ende einer Reise angekommen und wir verfolgen jetzt in diesem Spiel quasi nur noch die letzte Etappe eben dieser Reise. Das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem wir uns innerhalb von Granblue Fantasy Relink bewegen.
So. Okay, macht Sinn, cool. Und wir haben es hier mit einem klassischen JRPG zu tun, willst du unterschreiben?
Ja, ich finde, erinnert spielerisch stark an die Tales of-Reihe. Also wer Tales of Arise vor ein paar Jahren gespielt hat, das ist schon sehr nah da dran. Hat aber nicht diese abgeschotteten Areale wie in Tales of Arise, sondern es ist halt, du siehst einen Gegner, du klopfst drauf. So, es ist halt einfach eine offene Welt, wo die Kämpfe in Echtzeit sind, finde aber im Vergleich zu Tales of Arise ist es nochmal ein bisschen flüssiger. Es macht einfach, also spielerisch einfach nochmal einen Ticken mehr Spaß. Also man kann ja auch wirklich in jeden Charakter schlüpfen. Man ist ja nicht an Gran oder den weiblichen Part, ich weiß gar nicht, wie der Standardname bei ihr ist, geknüpft, sondern man kann ja wirklich jeden aus der Party steuern. Du kannst eine Magierin sein,
du kannst eine, Frage stehen,
eine andere Schwertkämpferin sein, du kannst wirklich sein, wer du willst und jeder spielt sich auch wirklich individuell. Wusstest du nicht?
Nee.
Du konntest einfach in der Party die Reihenfolge ändern und der als erstes ist, der warst du halt.
Aber du hast Gran immer in der Party drin, ne?
Das weiß ich nicht.
Bei mir war das bisher so.
Du hast Gran immer in der Party drin.
Genau, ich kam so weit, dass ich einmal eine Party erstellen musste und da war Gran musste immer als erster drin. Deswegen habe ich auch Frage gestellt, wird man später andere steuern können? Weil man kann die natürlich auch, man kann die schon aufleveln, man kann die ausrüsten und all sowas. Dann war immer auch eine Frage, okay, kann ich den später auch mal spielen? Anyway, Chris, wie fandest du die Charaktere denn bisher?
Ich fand die, ja, ich versuche fair zu sein. Die Charaktere waren schon alle ganz okay. Also ich meine, du hast hier den coolen Space Pirate, der die ganze Zeit erwähnt, dass er saufen will.
Yeah.
Du hast die promiskuitive Escort-Dame. Ich habe keine Ahnung, was
Tänzerin.
Sie ist. Aber die,
man nennt das Tänzerin. Immer Tänzerin in Animes. Ja, ja,
die tanzen alle. Die Tänzerin, ja. Und dann halt die üblichen Verdächtigen, fand ich alles, also hat alles stimmig gepasst, so, als
ich fand auch so geil, als dann auch wirklich, du hast wirklich, also the JRPG ist so Klischee auf Klischee folgen, also es ist unfassbar, du hast wirklich alles abgedeckt bei dem Bingo und dann, erst so nach 1,5 Stunden kommt er, der Auftritt, der Blonde mit der rahmenlosen Brille, der Intellektuelle ist und du bist so, ah, here he comes und ich war so, Mann, ja, wenn schon, dann richtig und das war, ach, so geil, wirklich.
Ja. Und dann hast du diesen Kackdrachen, der sagt so, oh, das ist der Reparaturfuzzi. Ja. Der sagt so, nein, ich heiße Roland. Und du wusstest schon nach dem ersten Mal, okay, das wird sich durch das komplette Spiel ziehen. Ja. Und Spoiler Alert, es zieht sich einfach die komplette Zeit durch.
Oh, geil. Ja. Also es gab wirklich Stellen an dem Spiel, wo es wirklich wie so eine Parodie, wie so eine South Park-Folge anfühlte, wo dann auch wirklich so ein Freeze-Frame fast schon war und so, yes, you are, fix it, guy.
Aber ich fand es auch ein bisschen funny, als er dann so gesagt hat, mein Name ist Roland. Er so, ich weiß, habe ich gehört, Fix It Guy. Und ich fand es sympathisch.
Mobbing an Bord, sehr gut. Sehr, sehr
Also ich habe 2 Stunden gespielt und dann am Ende der 2 Stunden passierte tatsächlich was. Und so dieser große Bösewicht oder zumindest die feindliche Fraktion tauchte auf. Und ich habe so gehofft, dass dieser eine Typ, der ein riesiges Final Fantasy 7 Cloud-mäßiges Schwert hat, das eingewickelt ist in Binden, wo ich mir denke, okay, ist halt für eine Klingenwaffe vielleicht nicht unbedingt super smart, aber egal.
Mehr Grip.
Und du weißt ja nicht, was da drunter ist.
Und du, noch und der kloppt Binden. Halt Wirren, also diese Eidechse halt einmal so richtig fest und ich hab gehofft, das Ding platzt einfach. Und das ist, und dieser Charakter existiert nicht mehr. Ich war wirklich so für einen Moment so, ey, kann ich nicht einfach die Bösen spielen?
Aber, geil. Aber da wirfst du gleich was auf, weil ich glaube, so weit bin ich gar nicht gekommen. Wie weit seid ihr denn alle gekommen in den 2 Stunden? Und oder womit habt ihr eure Zeit verbracht?
Also, wir rollen mal kurz auf. Wir starten auf dem Schiff und das ist dann sehr schön. Es ist alles sehr wholesome und auf einmal wird das Schiff von den Bahamut angegriffen. Und da kommt der erste Bossfight in Anführungsstrichen. Was
bitte? Da würde ich ganz kurz einhaken. Es wird ja nicht zwingend direkt vom Bahamut angegriffen, sondern Bahamut ist ja ein Verbündeter, der von uns beschworen wird, quasi innerhalb eines Kampfes. Und der läuft dann auf einmal Berserk, was der halt total rogue. Unüblich für ihn ist, was vorher noch nie so passiert ist.
Und das ist dann so ein bisschen der Cliffhanger. Sorry.
Check mal deine Fakten.
Nein, das ist total wichtig, weil das, was wir am Ende der 2 Stunden gesehen haben, basiert ja auch darauf. Das ist ja ein Phänomen, das auftritt und es scheint ja innerhalb der Geschichte ein Thing zu sein.
Das ist halt dann The Winter Comes des Grand Blue Fantasy. Ja, auf jeden Fall haben wir dann da so schön, ich fand es sehr, sehr schön tutorialmäßig, dass sie dann immer, es kamen immer Elemente dazu. Das heißt, du hast nicht sofort dieses Game sofort, wie es ist, sondern es kommt immer etwas dazu, wo dann so hey, übrigens, du kannst auch hier so ein paar Fähigkeiten machen und etc. etc. Dann ist Folgendes passiert, dass halt der Bahamut es geschafft hat, dass das Schiff auseinanderbrach. Anyway. Und für mich war es so, wie du schon meintest, Marvin, es fängt schon so an, wie es eigentlich aufhören sollte. Alle sind zusammen, alle kennen sich, alle mögen sich und es ist total toll. Und dann verliert unser Protagonist seine Rest der Party und strandet auf einer Insel, oder in so einem Wald. Und da war ich so, hier haben wir jetzt diesen Slow Start, wo ich anfange mit meinem Level 1 Schwert gegen Level 1 gehen zu spielen. Und da war ich so, okay, das ist sehr, sehr gut gemacht. Weil das hat mich daran erinnert, dass es bei Fantasy-Literatur oftmals so ist, dass du am Anfang den Prolog liest, was schon inmitten der Story ist, wo unser Antagonisten, Dialog hat mit jemandem, du kannst sie noch gar nicht kennen, aber du hast schon diesen Taste of, was dich diese große Fantasy-Buchsaga dann erwarten wird und du kannst es noch gar nicht verstehen und erst später, wenn du das Buch durch hast und nochmal den Prolog reinliest, bist du so, oh, okay, wow, das ist echt gutes Foreshadowing oder auch so ein, du kriegst einen Taste von dem Buch. Machen ja auch YouTube-Videos mittlerweile auch ganz oft schon häufig, dass am Anfang das
Trailer auch,
dann weißt du so, oh krass, Rezo sagt in dem Video, das kann man so nicht machen, das ist illegal, dann guckst du natürlich das Video, dass du so einen Taste davon kriegst. Anyway, dann sind wir in diesem Wald und sind mit dieser einen Person zusammen, ich weiß den Namen leider auch nicht. Und dann fand ich es so schade ein bisschen, dass du recht schnell deine Party wieder zusammenfindest, anstatt dass du wirklich als Hauptquest für die ersten 5-6 Stunden hast, die einzeln wiederzufinden und dann erst so die Party losgeht, sondern du schaffst es recht schnell innerhalb der ersten halben Stunde, dass deine gesamte Party wieder in dem ersten Dorf, natürlich ist das so ein schönes Dorf, was so ein bisschen deutsch angelehnt ist, Japaner lieben deutsche Settings und dann hast du auch deine Taverne, dann hast du auch da deinen Händler und etc., also von daher, es ist wirklich so. Ich will es gar nicht Klischee im Negativen benennen, sondern so, du kriegst das, was du möchtest, was ich auch als großen Pluspunkt habe in diesem Spiel. Dass du so ein JRPG hast, was wirklich stereotypisch, glaube ich, trifft es dann eher. Dann bin ich so weit gekommen, dass du halt auf deine erste große Quest gehst. Du kannst auch nochmal 2, 3 kleine Quests machen, auf jeden Fall in der Stadt. Du gehst auf die große Quest los und da war bei mir dann halt, wo, bevor es zum ersten Riesen-Bossfight kam, war ich eher so kleine Encounters halt. Und da waren bei mir die 2 Stunden um. Das heißt, ich war im ersten, so gesehen, im ersten Gebiet nach der Stadt. Im zweiten Akt allerdings aber.
Ja.
Ich muss sagen, ich in diesem Dorf würde ich sofort einziehen. da wo ich wohnen wollte.
Ja, das war wirklich hübsch.
Ich kam da an und dachte mir, ja, that's it. Kann ich bitte hier für immer bleiben?
Und auch, alle Menschen haben Katzen.
Einfach ein Dorfbewohner oder eine Dorfbewohnerin wird verschwinden und ich werde einfach diese Identität annehmen. Für immer dort existieren.
Hey, guck mal, ja. Du bist ja jetzt hier Schmied, oder? Ja.
ja. Klock, klock.
Wie weit kamt ihr oder kamt ihr noch weiter oder weniger?
Also ich spring gleich rein, weil ich glaube, ich bin dann ungefähr in der Nähe von dir und ich schätze, die anderen beiden sind ein bisschen weitergekommen. Aber ja, ich war quasi, genau, Kapitel 2 fängt an. Das geht dann damit los, dass man hier irgendwie auf lustige Goblin-Huts geht oder irgendwer. Es war irgendwie so eine... Es fängt ja dann immer ein bisschen slow an, ne? Du kriegst ja nicht sofort, wenn du in ein neues Dorf kommst, die Aufgabe, den Königsmörder zu töten oder sowas. Ja. Also erstmal so, ja, wir müssen ein paar Leute retten. Die Gobos sind gehen nuts, so hau die einfach kaputt. Und in dieser Quest ist tatsächlich meine 2-Stunden-Grenze auch erreicht worden.
Ah, krass.
Aber vorher habe ich noch eine Sache und ich sag's jetzt ehrlich dazu, ich hatte keine Ahnung, was mich mit dem Spiel erwartet. Wirklich. Wie gesagt, ich wusste nicht, ob es vorher ein Spiel gab. Ich wusste nicht, ob es ein Anime dazu gab oder sowas. Ich alles, keine Ahnung. Es hat sich nur angefühlt, als wäre ich gerade in Abenteuer 6 von einer 13-teiligen Serie oder sowas. Mhm. Aber ich wusste auch nicht, dass man in diesem Dorf, als ich reinkam, eben verschiedene Modi machen kann, die in Richtung Monster Hunter gehen. Und das ist das, womit ich noch ungefähr eine halbe Stunde verbracht habe. Also ich bin in dieses Dorf gekommen.
Also die Sidequest dann, oder wie?
Ich bin quasi in dem Dorf rumgelaufen, erstmal so mit allen geredet, zum Schmied gegangen, irgendwas upgegradet, so. Ja, also alles relativ Standard. Und ich bin komplett bei Timo. Und auch, wie ich vorhin gesagt habe, die Truppe war sehr so, wie man sie erwartet hat. Und das Dorf ist so, wie man es erwartet hat. Und ich nehme das nicht als negativen Punkt. Ich bin hier fair. Das Ding ist, das Spiel zieht ja auf eine Zielgruppe ab und die will das so haben und ich fand es auch schön und so. Das Dorf war cool, der Schmied war cool, alles war wie erwartet. Und dann so, ja, irgendwie hat man jetzt hier die Möglichkeit, eine Quest am Questschalter anzunehmen und dann zu anderen Leuten in den Hub zu springen und dann mit denen auf diese Quest zu gehen. Ich so, warte, habe ich jetzt aus Versehen Monster Hunter World angemacht? Und so, hä? Ich wusste nicht, dass das in dem Spiel existiert. Und dann, gut. Aber wenn es existiert, ich meine, ich habe nur 2 Stunden, aber dann mache ich das jetzt auch. Wir drücken jetzt hier auf Pause, was den Progress angeht. Wir gucken mal. Und dann bin ich irgendwie in einen Hub gesprungen mit 2 anderen. Die sind dann auf irgendeine andere Mini-Quest gegangen, wo man einfach eine Horde abgewehrt hat. Da haben wir uns irgendwie eine 1/4 Stunde rumgeprügelt. Habe ich noch selber eine aufgemacht und mit anderen gespielt. Und man kriegt halt Erfahrung, man kriegt halt Material zum Upgraden beim Schmied und diese ganzen Sachen. Und da dachte ich dann schon so, hatte ich nicht erwartet. Ist eine coole Sache, dass es dabei ist. Also es ist halt, statt dass ich dann mit meinen Rando 3 Leuten, die mich begleiten, rumziehe, spielt halt jeder von den anderen einen von diesen Charakteren. Man zieht dann halt einfach los.
Und das ist genau das, was bei den Steam-Reviews sehr, sehr häufig erwähnt wird. So, ey, es ist das perfekte JRPG-Monster-Hunter-Game. Wo ich dann, weil ich hab's noch nicht erlebt gehabt, war ich so, was kommt ja dann noch bestimmt? Das ist total die geile und auch sinnvolle Mechanik, in so ein Game reinzupacken. Mhm. Und da war ich dann auch wirklich so, okay, da bin ich mal sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Kuro, kamst du zum Bossfight?
Ich bin nicht die Chris-Route gegangen. Ich habe auch dann halt so das schwarze Brett im Dorf gesehen und dachte, hä? Huh? Und dann war ich so, nee, ich will halt...
Die suchen einen neuen Schmied?
Ja, der sieht aber anders aus. ich bin halt auch weiter, ich habe dann einfach erstmal so quasi den Hauptpfad verfolgt. Mhm. Und dann musst du ja irgendwie auf so eine andere Insel und rettest die BewohnerInnen da, weil halt irgendwie ein Wind über Monster, Gott, Wesen,
auch Rogue
so ein bisschen von der Rolle tritt und
ein Primal Beast.
Hab diese Goblins weggeklatscht und dann bin ich noch weiter und hab genau mit Abschluss der 2 Stunden diesen Bosskampf gegen dieses Primal Beast gehabt.
Oh, krass. Geschafft?
Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich hab gesagt, ich mach direkt schwer, ab geht die Post.
Geil. Nice.
Und ich find's ehrlich gesagt nicht schwer.
Kuro doing Kuro
Things. Das war so ein bisschen...
Nice. Und bei mir war es genau die Mitte. Also ich hab ich hab 2 Aufträge gemacht. Einmal, wo man nur so ein paar Goblins auf den Fresser haut und dann nochmal so gegen einen Boss, den man, glaube ich, auch vorher schon mal besiegt hat. Und dann habe ich aber auch weitergemacht, habe die Story gespielt und habe den Boss noch besiegt, habe die Cutscene nicht mehr Ende gucken können, weil ich zu viel Schiss hatte, dass ich dann über die 2 Stunden bin und habe sehr schnell ausgemacht und den Steam-Refund-Button geklickt, was ich nicht gemacht habe, weil es ein schlechtes Spiel ist. Das ist keine Wertung des Spiels, sondern einfach nur Money-Saving for Japan.
For Steam Deck.
Okay. Von daher... Das ist super cool. Ich wollte noch bei Chris einhaken, weil du diese Monster-Hunter-Sache erwähnt hast. Wie empfindest du denn die Bosskämpfe? Also findest du, die machen Spaß? Sind die spielerisch für dich cool oder war es für dich underwhelming?
Ich hatte vor diesen zwei Multiplayer-Quests, die ich gemacht habe, war es in keinster Weise irgendwie fordernd und es hat Spaß gemacht. Also auf die Frage antworte ich ja, es macht Spaß, aber es ist wieder die Sache, die mich dann so ein bisschen abturnt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine große Fallhöhe habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich große Auswirkungen hat, in welcher Reihenfolge ich welche Buttons presse. Und das ist für mich das Problem, dass ich oft habe, wenn jemand auf diese Action-Feuerwerk-Sache setzt. Ich meine, klar, du hast sowas wie Devil May Cry, wo du wirklich gut spielen kannst, auf den härteren Schwierigkeitsgraden musst. Wo es auch so aussieht, als wäre es relativ egal, aber es ist einfach de facto nicht so. Aber hier war es halt dann schon wieder wie auch, also wir erinnern uns, das hatte ich ja bei Final Fantasy 16 in der Demo gesagt, so vor allem bei dem Teil, wo du später in die Story reinspringst, du kannst halt mit der flachen Hand auf die Controller hauen und es passieren krasse Dinge. Und das ist so fühlt sich's für mich an. Ist es spaßig? Ja. Brauche ich jedes Mal irgendwie ein Spiel, das so ein Nailbiter, der mich nach vorne lehnt, das? Nö, auf gar keinen Fall, aber es ist halt genau das, was ich mir bei dem Kampfsystem gedacht habe. So funny, cool, aber bei einem Monster Hunter World oder sowas, also jeder, der die Monster Hunter Serie kennt, da gibt's halt wirklich knackige Kämpfe, auch dann zu viert, wo man sich dann wirklich anstrengen muss, wo man dann gucken muss, dass man nicht faintet und wo man halt.
Aber to be fair, wir sind hier am Anfang des Spiels. Natürlich sind die Kämpfe einfach.
Wir also, reden hier von zwei Stunden. Noch,
ja, genau.
Ja, ja. Völlig fair. Ja.
Also ich muss sagen, ich finde, die Kämpfe haben so ein MMO-RPG-Flair, so im Sinne von,
voll.
Ja, also die Steuerung ist schon sehr direkt, finde ich, gerade was so Ausweichen betrifft. Das kannst du halt flott drücken und ich finde, du hast immer irgendwie ein relativ großes Fenster, Angriffen auszuweichen. Du siehst auch, wenn es so Flächenangriffe gibt, wo die landen und kannst dementsprechend reagieren. Also es ist visuell, zeigt es dir schon Angriffe an. Aber es ist auch visuell, ich habe stellenweise gedacht, so holy shit, ist das jetzt irgendwie eine JRPG-Version von Geometry Wars, weil halt so viele Effekte auf dem Bildschirm gleichzeitig passierten. Und dann hast du auf einmal hast du Links. Und ich hab mir wirklich die Tutorial-Texte durchgelesen. Aber ich habe keine Ahnung, warum, wann, was, wieso passierte. Dass ich dann auf einmal so, okay, du kannst Link ausführen, dann machst du eine Tag-Team-Attacke. Und dann hast du auf einmal so ein, wie hieß das, so ein Chainburst, wo alle nacheinander ihre Super-Special-Attacke machen.
Das war cool.
Und das fand ich am Anfang cool, aber es ist dann irgendwann so, ich habe bis heute nicht verstanden, warum genau das wann passiert.
Ich glaube, es ist, wenn du...
Da kommt Marvin ins Spiel.
Pass auf, ich spekuliere und Marvin löst dann auf. Ich hatte das Gefühl, dass also gerade, wir fangen langsam an, es gibt ja so Zwei-Mann-Link-Attacks, dass wenn einfach eine von meinen Teammitgliedern quasi was eröffnet, wo ich die Möglichkeit habe, mit einzusteigen, das dann einfach kurz aufblinkt, Link, und wenn du die richtige Taste drückst, dann springst du hin und machst was. Das war eher so slow. Aber es gibt halt diese, wenn ich mit so einem Super Special, also beide Sticks reindrücken oder sowas, eröffnet habe und alle in der Nähe von mir waren, dann ist es passiert, dass es so eine Super Chain Burst Attack wurde. Also vielleicht müssen sie auch gerade aufgeladen sein und 100% haben oder sowas. Ich habe keine Ahnung.
Genau, also es gibt im Prinzip drei Specials. Also das eine ist, ich finde, das hast du eigentlich ganz gut beschrieben, diese Link-Attack. Also sobald es da irgendwie so ein Opening gibt, passiert das. Dann gibt es nochmal eine zweite Form des Link-Attacks. Das ist auf der rechten Seite, während man kämpft, sammelt man Prozente und wenn das auf 100% ist und man so einen Link-Attack eröffnen kann, wird quasi die Zeit verlangsamt für eine kurze Zeitspanne, so dass man quasi dem Gegner mal auf die Fresse hauen kann, ohne dass er sich groß wehren kann. Und das dritte sind eben diese Chained Attacks, die ihr gerade gesagt habt. Das ist, jeder Charakter hat halt einen Ulti-Angriff, so ganz klassisch. Der lädt sich auch über einen Balken unter den HP auf und wenn der 100% ist, kannst du den machen. So. Und wenn ich den jetzt mache, dann laden sich da auch die anderen Prozente auf bei den anderen, die über ihre Angriffe auch ihre eigenen Prozente sammeln. Und wenn quasi alle hintereinander ihre machen können, weil sie auf 100% sind, dann wird quasi noch mal ein Effekt getriggert. Das wird aber nicht nur bei 4 getriggert, das wird auch mal bei 3 getriggert. Man kann auch quasi einstellen, sollen die einfach ihre Ultis losfeuern oder sollen sie aufsparen, bis ich sage, ich mache meinen Ulti und dann macht ihr euren auch. Also das ist so eine kleine Einstellungssache und auch so eine kleine strategische Entscheidung, ob man jetzt sagt, ballert bitte immer raus, damit möglichst schnell die Gegner tot sind, oder
wir haben hier einen großen Kampf, da ist es viel sinniger, dass wir das zusammen machen und deswegen behaltet die irgendwie, behaltet eure Prozente, bis ich sag, let's go.
Mhm. Fand ich richtig geil.
Grundsätzlich fand ich das am Anfang auch cool, also es war halt schon ein schönes Effektgewitter, aber so gerade am Ende meiner 2 Stunden, wenn ich dann halt auch, ja, also auch gerade mit mehreren Gegnern, dann kannst du die natürlich auch anvisieren mit der hinteren linken Schultertaste, aber dann kannst du die Kamera nicht bewegen mit dem rechten Analogstick, weil du dann das Ziel wechselst. Und ich fand das irgendwie ein bisschen, also kameramäßig fand ich das stellenweise etwas unübersichtlich und dann kommen halt einfach so viele Effekte dazu. Und das hat sich bei mir leider dann irgendwann relativ schnell abgenutzt, dass ich so, okay, es ist einfach super viele Nummern, super viele Effekte, dann kommt noch irgendwas, ploppt noch auf, dass ich was drücken kann, dann hast du gleichzeitig deine PartymitgliederInnen, die dann halt sagen so, die einerseits die ganze Zeit kommentieren, was sie im Kampf machen und dann halt sagen so, ja, ich greife an oder ich mach das und dann das. Und dann hast du gleichzeitig dieselben Partymitglieder und MitgliederInnen, die halt dann sagen so, ach ja, damals, als wir uns getroffen haben in diesem Dorf. Und dann hast du ja, das fühlt sich so ein bisschen an wie in diesem Kampf. Dann kriegst du auf einmal Backstory von deiner Truppe und ich denk mir so, haltet doch, kann ich hier irgendwie den Mute-Button drücken? Kann ich das bitte alles so ein bisschen ausschalten?
Ja, nice.
Ich fand das halt, also ich find's irgendwie, ich kann's schon verstehen, weil das ist so, Effektgewitter ist immer cool, aber für mich ging in diesem audiovisuellen Gewitter so ein bisschen diese Linie verloren, wo du denkst so, also ich mag ein Kampfsystem, was scheppert und das scheppert, aber es ist halt so, es geht verloren in Effekten, in Mechaniken, in deiner Truppe, die halt komplett ausrastet und dann musst du irgendwie dann noch aufpassen, wenn du halt mitkriegen willst, was die für eine Geschichte haben. Und das war einfach so ein bisschen, wo bei mir dann irgendwann so ein weißes Rauschen einsetzte. Wo ich dann nur noch so, okay, ich weich aus und greif an und der Kampf ist irgendwann vorbei.
Ich würde dir schon zustimmen, dass das, obwohl man ja eigentlich relativ viele Tutorial-Texte hat und das, ich meine, von unseren 2 Stunden war bestimmt 1,5 Tutorial. Also das war schon relativ lang.
Aber für
JRPG. Finde ich auch. Ich meine, bei anderen JRPGs habe ich nach 50 Stunden noch Tutorial-Sachen bekommen, also schon alles miterlebt. Und das wirkt erstmal überfordernd und ich verstehe auch, dass ihr sagt, okay, ich habe das irgendwie nicht 100% gerafft, wie das jetzt alles genauso funktioniert. Ich finde aber trotzdem, es scheppert so, wie du es auch gesagt hast, so es macht halt irgendwie Spaß und es befriedigt so ganz viele Sinne. Was ich dir aber auch voll gebe, ist, dass es stellenweise ein bisschen überladen ist. Also wir haben ja immer eine Party aus 4 Leuten, die mit uns rumlaufen, beziehungsweise 3 andere, die uns mit uns rumlaufen. Und das heißt, deren HP und Ulti-Anzeigen stehen links am Balken. Dann hast du rechts diese Link-Anzeige, dann hast du oben noch die HP des Gegners, dann hast du unten, wird dir noch eingeblendet, jetzt kannst du dein Ulti machen und dann ist da vielleicht noch irgendwie ein Subtitle von einem Charakter. Und dieser ganze Bildschirm ist schon relativ voll, ohne das, was überhaupt in der Welt passiert. So, und dann, wenn du gerade bei diesem Boss, wo Kuro und ich dann am Ende auch waren, bist, da sind dann irgendwie überall Tornados um dich rum und dann kommt irgendwie noch so eine Laserstrahlattacke und es passiert einfach sehr, sehr viel zusätzlich zu dem, was immer eingeblendet ist. Und das ist schon manchmal ein bisschen viel und da merkt man so ein bisschen dieses doch für JRPGs sehr typisch überladene an, so große Zahlen, irgendwie alles bunt und das ist auf jeden Fall, was das Spiel auch mit sich trägt, was mich nicht so krass stört, weil ich ja auch so Anime und JRPG-affin allgemein bin und daher so ein bisschen gewohnt bin, aber ich fühle es total, wenn man sagt, es ist auch ein bisschen too much.
Ja, mich hat es total an Xenoblade Chronicles erinnert, dieses Kampfsystem, weil es ja wirklich sehr Overload ist, wie schon alle, aber ich bin auch bei dir, Marvin, dass ich es auch eher mag und es dann auch richtig geil so einen Drive damit reinbringt auf jeden Fall. Ich fand das, also kommen wir schon rüber zur Wertung. Ich persönlich fand es eine riesengroße Überraschung, wie gut ich es dann doch fand, weil ich habe es gekauft und es für mich hat sich angefühlt wie so. Es gibt's ganz oft, dass es im Game Pass so JRPGs auftauchen, diese Tales of zum Beispiel rein oder dann you name it. Und man ist oftmals so, also ich persönlich bin dann oftmals so, ja, es ist ein JRPG, es ist bestimmt super lang und ich habe da jetzt keinen Bock reinzugucken, weil keine Zeit, bla bla. Und genauso hat sich bei mir auch jetzt bei diesen Titel angefühlt, dann habe ich es angemacht und ich habe dann auch, to be honest, die Cutscenes weggeskippt und ich war so, ja, komm, let's get on with it. Und dann hat sich dieses Spiel innerhalb dieser 2 Stunden, und das ist so, so, so geil an diesem Podcast, hat sich so krass gut entfaltet, dass ich immer mehr Gefallen an diesem Titel hatte. Und mir ist aufgefallen, dass es eines der größten Pluspunkte an diesem Titel, warum ich es so gut finde, ist, weil es endlich mal wieder ein JRPG ist, und ich habe hier auch stehen, es ist D&D als JRPG, weil ganz viele JRPGs in den letzten 10 Jahren, die ich so mitbekommen habe als große Titel, haben JRPG-Elemente, aber sind in einem Setting, welches nicht so ein Classic Fantasy ist, wie es wir halt hier haben. Du hast entweder ein Yakuza, was mega geil ist, was aber in der Jetztzeit in Japan spielt. Dann hast du sowas wie ein Persona, was halt ein Urban Fantasy ist. Du hast halt, du gehst zur Schule, hast aber da auch magische Elemente. Final Fantasy lieben wir alle, aber ist oftmals auch mit so einem Tech-Ding verbunden oder halt auch irgendwie mal so Settings, die halt nicht, wie jetzt es hier der Fall ist. Und da muss ich so geil schmunzeln und auch so. Das fand ich so schön. Bei D&D, bei jedem Starter-Kit, bei D&D fängst du Level 1 an und der erste Gegner ist entweder ein Wolf, hatten wir hier auch, oder WoW lässt grüßen, oder halt, was als nächstes kam hier in diesem Game, ein Goblin Level 1. Und deswegen war ich so, oh yes, so yes. Genauso wie die halt diese Anime-Stereotype-Keule schwingen, schwingen sie auch halt das Stereotype eines klassischen Pen and Papers. So, du hast eine Party, Geil. Der eine ist der Magier, der andere ist der hat ein Schwert und Schild, der eine ist mehr bulky und tanky, der andere gibt dir halt zum Heilen und so, und dann fängst du einfach an, du kämpfst diese Goblins und bist so, Alter, ist das geil. Also deswegen, es ist ein riesen großer Überraschungstitel für mich, wo ich dann wirklich dankbar bin für diesen Podcast, weil ich hätte never ever dieses Spiel angefasst, weil, wie Kuro auch schon so meinte, oder es schon hier besprochen wurde, nächste Woche kommt einfach fucking Final Fantasy VII Rebirth raus, was sich schon so krass mit guten Wertungen brüsten kann und wo alle, die schon die Demo gespielt haben, wissen, es wird so unfassbar gut, dass halt dieser Titel komplett bei mir untergegangen wäre.
Voll. Kann ich mich nur anschließen und innerhalb unserer 2 Stunden später Folge oder Zeitbegrenzung ist es ja auch so, dass wir nur einen Ausschnitt des Spiels gesehen haben. Mhm. Wir haben jetzt viel über das Kampfsystem geredet und so ein bisschen die Story angeschnitten. Ich will auf jeden Fall auch noch hervorheben die Optik. Ich finde, das Spiel sieht voll so fantastisch geil aus und es hat mich voll direkt so, ich finde, so eine geile Optik holt mich immer sehr krass ins Spiel rein und gibt mir eine totale Motivation irgendwie auch darin zu vertiefen. Aber auch so spielerisch haben wir einige Aspekte noch gar nicht benennen können. Und nur um sie mal ganz kurz anzureißen, also was das Equipment-System angeht beispielsweise, man hat eine Währung und muss quasi für seine Party so ein bisschen die Ressourcen haushalten, weil alle sich eine Ressource teilen, um das Equipment zu verbessern. Das gleiche gilt für den Skilltree, man sammelt quasi Punkte, die man aber auf die Charaktere verteilen muss. Da hat nicht jeder seinen eigenen Tree und auch da muss man dann halt wieder haushalten. Steigere ich jetzt nur den Charakter, den ich aktiv spiele oder meine ganze Party, und was ist, wenn ich mal ein Partymitglied tauschen will? Und da stellen sich so ganz viele Fragen, die man sich dann innerhalb des Spiels so ein bisschen stellen muss, und das mag ich total gerne. Auch das haben wir jetzt auch noch nicht so krass erwähnt, spielerisch gibt es auch noch so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip mit Elementen, und jeder Charakter hat quasi einen gewissen elementaren Bezug.
Stimmt.
Grant zum Beispiel, der so Wind war, dann die Magierin hatten, die eine hatte Licht, die andere Dunkelheit, und all das steckt auch noch in diesem Spiel drin, was wir jetzt gerade noch gar nicht wirklich gemerkt haben. Also das hat schon ganz, ganz, ganz viel JRPG-Sachen drin, die man als Fan des Genres total mag. Und ich glaube, dass es ein echt geiles Spiel wird. Also ich hatte eh schon Lust drauf. Das Spiel wurde ja irgendwie 2016 angekündigt. Sollte 2018 wirklich das erste Mal rauskommen. Dann hat man ganz, ganz, ganz lange nichts davon gehört. Und ich dachte auch gar nicht mehr, dass es kommt. Und jetzt ist es da. Und ich hatte schon Lust drauf. Aber diese Nähe zu Final Fantasy war dann so, ja, nee, also spiele ich jetzt nicht. Bin aber froh, dass wir es jetzt hier gemacht haben, weil mir das gezeigt hat, dass das, glaube ich, ein mega, mega cooles Spiel ist. Mhm. Man muss sich, glaube ich, erstmal ein bisschen drauf einlassen, weil man eben so reingeworfen wird in eine eigentlich schon etablierte Geschichte, und ich glaube, dass sie das aber ganz gut aufrollen werden, dass man da noch reinkommt, und ich habe mega Lust drauf, das irgendwann so Ranmur-mäßig anzuschmeißen und dann so die Time of my Life mit diesem Spiel zu haben, weil das ein sehr, sehr, sehr cooles Ding ist. Also ich bin super Fan geworden innerhalb dieser 2 Stunden.
Same. Ja, also ich muss sagen, ich wurde auch positiv überrascht, weil die Elemente, die Chris halt angemerkt hat, mit diesem, dass es so Monster Hunter-mäßig auch so einen Koop-Gedanken hat, finde ich super spannend. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen überschaubarer, einfach so von der vom Scope, weil die Abschnitte, die ich gespielt habe, die fühlten sich relativ linear an. Es war nicht so, ja, jetzt geh mal links und da kannst du eine Welt erkunden und dann kannst du rechts, und sondern es war eigentlich so fast schon so ein klassisches PS2-Action-Adventure, sowas, keine Ahnung, wie
fuck, wenn du das trifft's genau, ey.
In,
das
in den Dungeons gut. Von sowas wie Dark Cloud unterwegs bist, so, ey, du hattest deinen Weg, den bist du entlang gegangen, dann kamen mal Gegner, dann waren wir ja, Marvin und ich, irgendwann in dieser Mine, dann musste man von irgendwas fliehen, dann ging so die Kamera raus und du musstest so einen Turm hochrennen, das fühlte sich so wie ein richtig oldschooliges PS2-Action-Adventure an, und da war ich so, ja, okay, das finde ich geil, weil das halt einfach so, es überfordert dich schon effektmäßig und halt bildschirmanzeigenmäßig, aber ich dachte mir so, vom grundsätzlichen Spielablauf war es relativ überschaubar, und am Ende wartete der Boss, und die Bosskämpfe, habe ich das Gefühl, sind so das Highlight in diesem Spiel, und das scheint sich ja auch relativ stark darauf zu fokussieren, gerade vielleicht auch in dem Koop-Aspekt, und da war ich so, ja, ich glaube, das ist so vom Umfang her ist es etwas Stemmbares, was man durchaus richtig gut wegspielen kann. Mhm. Und wenn es jetzt nicht, klar, Final Fantasy steht vor der Tür, bei mir ist es aber auch vor allen Dingen Tekken 8 und Helder, was halt einfach jede freie Minute von mir wegnimmt. Aber ich dachte mir, ich werde mich garantiert noch in die Mechaniken reinfuchsen können. Die Bosskämpfe haben bis jetzt echt Spaß gemacht, also vor allen Dingen dieses Prime Evil Windvieh, das hat sich dann irgendwann verwandelt und dann hat es nochmal andere Mechaniken gehabt, und da war ich so, okay, das ist cool. Und ich glaube, es soll auch gar nicht so super umfangreich sein. Ich habe irgendwie mal gelesen, die Story geht 15 Stunden.
Ja.
Und das ist so, ja, das ist, fühlt sich für mich wie so ein klassisches PS2-Action-Adventure an. Überschaubare Länge, überschaubarer Umfang, aber wenn du rein, also wenn du dich wirklich rein investieren willst mit einem Koop-Gedanken, und Koop ist, macht irgendwie jedes Spiel immer besser, dann kannst du da, glaube ich, wenn du willst, dich noch richtig reinfuchsen. Und ich find's, also ich bin auch echt angetan.
Krass.
Mehr als ich gedacht hätte, dass das passieren würde.
Ich bin wirklich überrascht. Aber gut, dann mache ich den Sack zu. Also bei mir war es auch, ich bin reingegangen mit null Bock, bin ich völlig ehrlich. Ich hatte bis zu dem Moment, wo ich das Spiel dann im Steam Store gesucht hat, hatte ich nicht mal den Namen wirklich auf dem Schirm. So, ich musste nochmal nachgucken, wie es wirklich heißt, und ich wusste davor nichts. Ich habe dann, also was dir sofort auffällt, ist halt, wie schön der Grafikstil ist, hattet ihr gesagt, pflichtig komplett bei. Also es ist einfach stimmig und geil. Also so manche von den Szenen, die du hier am Anfang auch vor und nach dem Bahamut-Fight hattest, einfach mit diesem Wolken, als dieses Wolkenreich aufgeht, oder das wirklich in den ersten 10 Minuten von dem Spiel, das ist wunderschön. Und dann, so gut, dann spielen wir mal weiter. Alles war sehr klischee-mäßig. Aber es war dann der Moment, wo ich in dem, also ich hatte diesen Timor-esken Moment, so du bist in dem Wald und du merkst, okay, jetzt geht's los, jetzt hast du quasi deine Gang verloren. Und dann war der Klackpunkt bei mir das Dorf, dieses wunderschöne Dorf, das hat alles richtig Spaß gemacht. Ich habe in dem Dorf gemerkt, wie das mit dem mit dieser Monster Hunter-Hub-Geschichte funktioniert, und dann so, das Spiel wäre völlig an mir vorbeigegangen, wenn es hier nicht in der Folge gelandet wäre. Selbst wenn mir das Marvin empfohlen hätte oder sowas, hätte ich wahrscheinlich gesagt, yo, cool, aber ich habe keine Zeit. So war ich gezwungen, es zu spielen, und fuck, es hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Yes! Es hat deutlich mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Es ist einfach so.
Geil.
Aber Fakt ist, wir sind halt wirklich, wie vorhin schon mehrfach angesprochen, in einem State, wo wir einfach 2023 nicht aufgehört hat, was diese krassen Videospiele angeht. Und
ja,
wo zum Fick soll man die Zeit hernehmen, das jetzt zu spielen? Ich meine, jetzt, also am 29., wenn du den Pre-Release-Scheiß von Expeditions kaufst, von MudRunner, dann fängt das an. Dann hast du Final Fantasy. Dann hast du jetzt Helldivers. Ich habe noch, also Helldivers 2, mega Bock, Koop. Das wird vielleicht wirklich unser Koop-Titel.
Ja, wird
es. Last Epoch ist vielleicht das, was Diablo 4 für mich nicht mehr ist. Und das sind alles Titel, wo man wirklich, und ich habe jetzt schon WoW abgesägt. So, fuck, aber jetzt kommen halt die Hydra-Spawns, halt 4 neue Köpfe. Ja. Was
aber
soll dann noch passieren?
Dazu würde ich würde es gar nicht als Gegenargument gegen Grand Blue nehmen, sondern ich persönlich habe ja auch manchmal so einen Sweet Spot für, keine Ahnung, Genshin Impact zum Beispiel. Mache ich manchmal an, wenn ich halt so ein Comfy-Game haben möchte. Einfach in die Welt versinken und dann irgendwie dumme Quests machen. Und das, also Grand Blue Fantasy, könnte genau diesen Sweet Spot erreichen, wo du bist so, ey, langer Tag, hey, da war es jetzt viel zu anstrengend und ich habe keinen Bock, da einen Progress zu machen, sondern ich gehe einfach in Grand Blue rein, ein Monster jagen oder ein bisschen Progress in der Story machen und dann ausmachen. Also das könnte echt wirklich so ein Kandidat werden für Comfy Gaming fast schon.
glaube auch. Quasi. Ich glaube, es ist ein perfektes Renmore-Game, wie Marvin schon gesagt hat.
Ja, voll, absolut.
Wie so Samstagmorgen Zeichentrickserien.
Ja, ja, genau das. Und ich hab zweimal eine Stunde gespielt und ich habe mich wirklich dann auf die nächste oder die letzte eine Stunde dann gefreut. Und ich war wirklich so, oh geil, ich kann endlich weiterspielen und war wirklich sad, als diese zwei Stunden um waren. Und ich habe es noch nicht refunded.
Damn.
Aber ich muss sagen, auf dem Steam Deck hat's echt kam es zum Schwitzen fast schon. Ich musste die Settings ein bisschen runterschrauben. Und deswegen bin ich jetzt so am Hadern, ob ich es mir vielleicht für die PS5 lieber kaufen möchte. Weil da ist ja einfach diesen Vorteil, reinmachen, anmachen. Ja, natürlich muss man Updates runterladen, die auch lange dauern. Aber reinmachen und es läuft halt. Ne? Dann wiederum denke ich mir, ein Steam Deck so ein bisschen im Marvin-Style im Bett liegen und dann Granblue.
Geil.
Sehe ich auch.
Ich glaube, du brauchst diesen PlayStation-Handheld.
Ja, bitte, unbedingt.
Said no one ever.
Ein Freund von mir und ich habe den so lange ausgelacht, bis er mitlachen musste.
Ja gut, reden wir nicht davon.
Ey Leute, wir haben heute zum allerersten Mal etwas probiert und zwar, dass wir vorher so eine Art Bingo machen oder so ein paar Predictions machen. Wer wird dieses Spiel wie finden? Und das System ist ganz simpel gehalten in grün, gelb, rot. Grün ist gut, gelb ist, ja, ist ein gutes Game, aber ist nicht so ungefähr meins. Und rot ist, fuck this shit, I'm out of here. Und wir machen das folgendermaßen. Person A sagt, ich finde das gelb, grün, gelb oder rot. Und dann sagen die anderen dreien dann, ich habe gedacht, er würde es gelb oder sonstiges finden. Sollen wir das so machen?
Ja.
Mhm. Okay. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit Chris an. Welche Farbe gibst du diesem Game?
Okay, also da wir nur drei Farben haben und grün jetzt für mich wirklich ein extrem starkes Ding ist, würde ich sagen, ein sehr, sehr positives Gelb gebe ich diesem Spiel.
Was hat Kuro getippt, würde Chris geben?
Rot, aber blutrot. So ein bisschen rot wie die Mütze, die Chris trägt.
Geil. Marvin,
was hast du? Ich hab mit einem guten Orange gerechnet, weil der Chris, der kann auch mal das Positive in einem Spiel sehen, selbst wenn er sagt, das ist nicht mein Genre. Deswegen dachte ich, der geht mit einem Orange raus.
Danke.
Orange. Ja, oder ich gelb. Gelb. Ich habe ja auch stehen gelb, weil ich dachte bei Chris so, ey, Chris würde sagen, not my cup of tea, aber für Fans des JRPG-Franchises wird das auf jeden Fall ein gutes Titel. Also haben wir Chris gut einschätzen können. Kuro, boah, da haben wir, glaube ich, jetzt alle in die Nesseln gesetzt. Kuro, welche Farbe gibst du dem Game?
Ja, es ist halt so ein bisschen, ich finde, wir müssen doch mal über diese Mechanik reden, weil gelb ist halt so, ist halt so ein Mittelding und ich würde mich da halt auch,
Du gibst gelb plus.
Was für ein Gelb?
Ich finde, grün muss nicht sein, das ist Hollow Knight oder Dark Souls.
Nein,
die oberen 30% sein. Das ist ein qualitativ gutes Spiel. So, das ist für mich grün.
Also ich bin auch hier bei so einem schönen, warmen Paulana Spezi-Gelb.
Schönes Gelb.
Ich hatte bei Kuro eingeschätzt, rot, roter als rot, das roteste Rot, das die Welt je gesehen hat.
Also ich habe ja... Und da können wir ganz kurz kommen. Ich habe ja auch, wir sind jetzt bei Threads und ich habe ja auch eine Kuro-Umfrage gemacht, als er nur geschrieben hat, lol. Weißt du, wie gut wird Kuros finden? Und ich selber habe einfach geschrieben, lol, nein, weil das für mich so absurd ist, dass man überhaupt doch nur auf Ja klickt bei Kuro. So.
Ich muss an dieser Stelle aber auch sagen, das war ja jetzt für unsere Zuhörerinnen, das ist halt alles gestern, glaube ich, mehr oder weniger passiert, beziehungsweise Freitagabend. Wir nehmen jetzt an einem Sonntag auf. Und ich kam vielleicht aus einer relativ salzigen, unerfolgreichen Tekken 8 Online-Rank-Runde. Dann wurde mir bewusst, dass ich mich mit diesem Spiel auseinandersetzen muss und habe auch in der Gruppe
du warst ja nicht
ordentlich vom Leder gelassen, dass irgendwann auch Mario gefragt hat, so, Alter,
why so salty?
Das was war passiert Frage. Eigentlich gerade?
Ja, wirklich. Ja.
Und ich war so, Tekken 8, D-Rank, nur aufs Maul bekommen. Und dann war, aber...
Aber ich habe ja auch stehen, Kuro rot. Und da haben wir es, glaube ich, aber das ist das Schöne an diesem Podcast, dass wir einfach reingucken mussten und dann gemerkt haben, oh, wait a minute, ist ja doch ganz geil. So, schön. Ja. Marvin, welche Farbe gibst du?
Ich bin beim Grün. Ich finde, es ist ein geiles Spiel. So, es ist optisch geil, es hat viele geile Mechaniken. Love it.
Gut, hatte jeder von uns auch auf dem Zettel, oder?
Einfachster Pick.
Ja, einfachster Pick.
Ich hab bei Marvin gelb stehen, weil ich dachte, dass Marvin schon zu viele JRPGs gespielt hat und deswegen das mit anderen JRPGs vergleicht, die besser waren als das Game jetzt hier und deswegen kein Grün geben konnte und deswegen ein wohlgesonnenes Gelb geben würde. Aber freut mich sehr, dass Marvin ein Grün gibt. Welche Farbe ich auch ebenfalls im Game gebe, es ist grün mit einem Überraschungsfaktor, wo ich dachte, holy shit, ist es das Game, was ich nie gesucht, aber jetzt doch gefunden habe.
Okay, ich hatte bei Timur hatte ich gelb stehen.
Ich ja, ehrlich. Ich auch.
Ich bin bei einem schönen Grün gewesen. Also ich dachte, der wird es, das ist ein Random-Spiel. Der wird es sehen, der wird es gut finden. Ja. Er wird es niemals beenden, aber er wird es gut finden.
Hat einer von euch alle richtig?
Nein.
Nee. Marvin? So alle richtig geraten?
Nee. Weil Kuro habe ich ja rot.
Ah ja, okay, Kuro mir.
Schön, schönes System. Ach, herrlich. Und wo wir schon bei System sind, liebe Zuhörende, wir sind auch bei Threads, wie gerade Marvin meinte, denn wir wollen so ein bisschen von dieser Ekelplattform X wegkommen, wo natürlich leider sich noch sehr, sehr viele von uns aufhalten. Deswegen sind wir da ein bisschen am Überlegen, wie machen wir das? Instagram Stories, Voting sind immer nur ein Tag. Dann jetzt nochmal ein Discord aufmachen, ist zu umständlich. Und deswegen haben wir gesagt, wir weiten das Ganze nochmal ein bisschen auf, dass wir auch noch auf Threads zu finden sind, wo wir auch mal Umfragen machen wollen. Deswegen kommt es auch gerne auch dort besuchen und schaut dort rein und followt uns dann doch dort rein. Für die nächste Episode haben wir natürlich auch Picks jetzt draußen und vorher möchte ich aber noch anmerken, dass wir uns auch ein neues System erfunden oder ausgedacht haben, wie wir es fortführen möchten mit unserem Podcast. Nämlich wollen wir euch einen festen Termin geben, wann wir releasen. Weil natürlich sind die Picks, die wir machen, immer an verschiedenen Release-Daten, sodass halt auch dann die unsere Release-Fenster sich immer verschieben. Wir wollen es aber so einrichten jetzt, dass wir immer an jedem zweiten Donnerstag des Monats releasen wollen. Wir werden natürlich am Ende der Episode nochmal sagen, hey, dann sehen wir uns an Datum XY, sodass ihr immer dann im Bilde seid, wann ihr unseren zuckersüßen Stimmen wieder lauschen könnt. Okay, damit es weitergehen kann, haben wir die Picks für unsere nächste Episode. Doch vorher frage ich nochmal ganz kurz in die Runde, möchte noch jemand irgendwas dazu, hat noch was jemand auf dem Zettel, dass er dann sehr oder sagen könnte, was er noch sagen wollte zu dem Game? Oder haben wir alles soweit alles gesagt, was sehr, sehr schön für dieses tolle Spiel ist? Ich finde es geil, dass wir einig sind bei diesem Game, dass wir sagen können, es ist ein gutes Spiel. Manche finden es sehr gut, manche finden es gut. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das freut mich sehr.
Vor allem bei allen so, ey, viel besser als ich dachte. Und ja, das ist ja voll irgendwie ein super Liebeslob, dass du dann in die Richtung Spiel geben kannst.
Was ich aber ein bisschen abschreckend oder es ist ja optional, man muss nichts kaufen, fair enough, aber es gibt Farbenpacks für 7,99 € im Steam Store und es sind wirklich nur Farben für Rüstung. Also es ist kein Ach, Item. Krass. Farben okay. Für 7,99 €, wo ich dachte, Leute, come the fuck on. Auf jeden Fall geht's weiter mit folgenden Titeln. Chris, was hast du uns mitgebracht?
Okay, mein Pick für die nächste Ausgabe ist Unicorn Overlord.
Klar.
Unicorn Overlord hat nicht nur den besten Namen aller Spiele, die vor und nach der Geburt Chris jemals veröffentlicht wurden. Es ist auch ganz klar, dass was wir die Vereinigung der Videospieler mit Herz jetzt am meisten brauchen, nämlich Modern Old School. So, in einer Welt, in der die größten Ableger ihrer Zunft abgeschworen haben, geile rundenbasierte Kämpfe zu machen, wink, wink, um mehr auf Style over Substance, Button-Mashing-Action, Feuerwerke zu setzen, wonk, wonk, treffen. Also, freut es mich immer wieder, wenn diese kleinen Diamanten irgendwo durchblitzen, die doch noch das gute alte Kampfsystem dabei haben, die daran glauben. Dieses Kampfsystem, das uns alle damals in eine innige Liebesbeziehung mit dem Genre hat stürzen lassen. Und dabei muss es nicht unbedingt altbacken sein. So, gerade Chained Echoes und Sea of Stars haben gezeigt, wie schön und frisch sich Altbekanntes anfühlen kann. Und hier kommen wir zu Unicorn Overlord. Die Mischung aus diesem packenden Echtzeitkämpfen fast schon auf dem Schlachtfeld. Du hast rundenbasierte Fights, wenn es ans Eingemachte geht. Der Look macht mir unfassbar Bock bei dem Titel. Und dazu kommt mein Grundvertrauen an Atlas, die Liebe für den Artstyle und mal wieder Bock eben auf frischeres Gameplay, als einfach die rechte Handinnenfläche auf alle Tasten gleichzeitig zu hämmern und sagen, ui boah, bei dem, was da am Screen passiert. Darum mein Pick Unicorn Overlord für die nächste Folge.
Heftig schön gesagt. Das ist sehr gut. Ich schaue direkt rein. Und während ich da reinschaue, erklärt uns doch mal der liebe Marvin, was, und ich call es jetzt schon mal, das wird auf jeden Fall Titel unserer nächsten Episode, aber auch. No pressure. Marvin, was schlägst du denn vor?
Also, ich habe das Princess Peach Showtime Spiel mitgespielt und ich muss sagen, habe ich gerade ein bisschen gepressured gefühlt von Chris, doch sehr ambitionierten Vortragsweise seines Spiels, deswegen habe ich mal schnell, während ich hier versuche, Füllwörter zu sagen, bei ChatGPT eingegeben, warum Princess Peach denn überhaupt eine wichtige weibliche Figur der Videospielwelt ist, weil das ist, also das muss man jetzt einfach mal auch mitgeben, also ne, sie ist einfach nicht nur bekannt auch als Prinzessin Toadstool, ist eine wichtige weibliche Figur in der Videospielwelt, nämlich aus mehreren Gründen und ich will da euch jetzt gar nicht so krass reinholen, aber einer der Punkte ist zum Beispiel, sie ist ein Symbol für Weiblichkeit. Das ist wichtig. So, sie ist eine spielbare Charaktere. Also sie ist meist eine passive Figur, die gerettet werden muss. Aber hier schafft sie es endlich mal den Schritt auch rauszugehen und einfach auch selber spielbar zu werden. Ja, Kuro, es gab schon mal ein Princess Peach Spiel. Aber hier, das ist ja nochmal eine Ecke schärfer. Eigene Fähigkeiten, also wie viele Fähigkeiten sie hier einfach mitbringt. Diese Punkte, die hier stehen, die sind, glaube ich, völliger Bums, weil das basiert ja alles auf Daten bis 2022 oder so, deswegen ich keine Ahnung, was hier eigentlich steht, aber ich münze mir einfach jetzt meine eigenen Geschichten draus. Eigene Fähigkeiten, sie bringt ganz, ganz viele mit, hat so ein, es gibt so eine Art Jobsystem auch, wo sie ganz viele verschiedene Fähigkeiten dann entsprechend annehmen kann. Richtig, richtig cool. Und was natürlich bei Peach dann auch wichtig ist, Vielfalt und Repräsentation, dass nicht immer nur der White Dude Mario und sein langer Bruder irgendwie im Mittelpunkt stehen, sondern es wird Zeit, dass auch eine starke weibliche Frau im Mario-Universum die Videospielwelt retten darf. Deswegen Princess Peach Showdown, geiles Spiel, freue ich mich drauf. Herz-Hände-Emoji zu Nintendo. So.
Du hättest einfach sagen sollen, Princess Peach ist ein Nintendo Switch-Titel.
Das hätte schon gereicht. Aber dann wäre das nicht so geil gewesen wie bei Chris.
Ich versuche auch einfach immer wieder zu überraschen, so die letzten zwei, drei Picks von mir einfach ein Einsatzding reingeknallt und jetzt immer wieder was von der Seele geredet.
Finde ich gut. Muss man auch ein bisschen vielfältig halten. Der nächste Contest in unserer Runde möchte gerne mal wieder gewinnen, denn es liegt ihm doch am Herzen, dass auch er mal einen Sieg mit nach Hause bringen kann. Und deswegen stellen wir uns unser Game vor, lieber Kuro.
Ich habe ja tatsächlich lange überlegt und ich überlege auch immer so, was könnte denn interessant für eine Podcast-Folge sein? Dann dachte ich erst so an WWE 2K24, weil einerseits mag ich Wrestling, aber andererseits stelle ich mir auch sehr witzig vor, dass wir alle unseren eigenen Wrestler machen und dann online gegeneinander eine Royal Rumble oder so spielen.
Ich finde so gut, dass du der Einzige von uns bist, der immer noch an den Content denkt und nicht einfach nur ans Spiel.
Und dann dachte ich mir, aber nein. Das wird wahrscheinlich niemand wählen. Dann dachte ich mir, MLB The Show. Geiles Baseballspiel. Und es gibt kein Sportspiel, was ein befriedigenderes Spielgefühl hat, als mit einem Holzschläger einen kleinen Ball einfach aus dem Stadion. Du hörst so, du triffst den perfekt, es macht Plock. Und das Ding fliegt und fliegt und fliegt. Und es ist einfach, es hat einen coolen Karrieremodus. Da könnten alle hier eigene Charaktere und dann könnte man ein bisschen quatschen, wo sind wir denn gelandet? Da dachte ich mir, das könnte auch vielleicht richtig interessant sein. Aber weniger als, also es geht, glaube ich, das Interesse an Menschen oder von Menschen an Baseball geht, glaube ich, in den Minusbereich.
Und es wäre, das wäre jetzt direkt mein Einwurf gewesen, es wäre direkt, als hättest du gesagt, ich will eine Folge ohne Marvin machen. Also mega.
Ja, deswegen ist mein Pick MLB The Show. Nein.
Wow.
Deswegen nehme ich Rise of the Ronin.
Yes.
Tatsächlich wahrscheinlich so das AAA-igste Spiel in dieser Liste heute. Es ist von Team Ninja. Kennt man unter anderem in den letzten Jahren Nioh 1 und 2. Ne? Dann kam, glaube ich, letztes Jahr Wolong, Fallen Dynasty. Und ist jetzt, ich glaube, das ist so das Assassin's Creed-igste Spiel vielleicht. Rise of the Ronin spielt im 19. Jahrhundert, feudales Japan. Und finde ich erstmal cooles Setting, anspruchsvolles Kampfsystem, was man halt so von Team Ninja kennt und ein bisschen open-worldig. Und ich glaube, das könnte ganz witzig sein. Ich will vor allen Dingen wieder ein Wettrennen mit Chris machen und den kürzeren ziehen. Und ich denke so, wir alle sind irgendwie in der Welt unterwegs und mal gucken, was wir erleben und wir tauschen uns aus. Das wird witzig.
Sehr, sehr, sehr guter Pick. Ist es nicht sogar Sony Exclusive?
Habe ich auch so auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es war auf der Sony Presentation.
Ja, PS5 Exclusive.
Ja, PS5 Exclusive.
Krass. Okay. Sehr, 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 sehr gespannt drauf. Okay, ihr Lieben, das waren sehr, sehr gute Picks. Mein Pick wird sein, es ist ein Spiel, es kommt raus von unserem aller Lieblings-Lieblings-Publisher. Es ist natürlich 3-2-1.
Devolver.
Ach so. Dankeschön. Devolver bringt ein neues Spiel raus. Und zwar heißt dieses wunderschöne Spiel Pepper Grinder. Und Pepper Grinder ist ein 2D-Abenteuerspiel, ein Sidescroller. Jetzt kommt aber, ihr habt ein riesengroßes, was ist das? Ist so ein
Drill.
So ein Drill, so ein Bohrer habt ihr halt. Und das bringt so eine sehr, sehr schöne neue Gameplay-Mechanik mit sich, wo wir dann halt auch dann die Levels andersartig dann komplettieren können. Ich bin gespannt, ob es dann auch auf dem langen Atem dann halt sich Spaß machen könnte, mit diesem Drill da rumzureden. Weil es gab ja auch so Games wie zum Beispiel My Friend Pedro, was nach ein, zwei Leveln schon sich bei mir so ein bisschen ausgenudelt hatte. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es jetzt bei diesem Pepper Grinder anders ist. Der Arztteil sieht mega geil aus. Es ist der Volva drauf, es ist der Volva drin. Und bin sehr gespannt, ob es schwer sein soll oder ob es einfach wirklich so ein Feel-Good-Game, ein schöner Zeitvertreib sein sollte. Auf jeden Fall haben wir diese vier Games im Angebot, liebe Zuhörende. Und das werden wir dann auf jeden Fall in unserer nächsten Episode besprechen. Die nächste Episode wird sein, dank unserem neuen System, an jedem zweiten Donnerstag des nächsten Monats. Wir werden diese Folge, wir wissen nicht, wann wir sie releasen, aber auf jeden Fall wird unsere nächste Episode am 11. April, schreibt es in eure Tagebücher, schreibt es in eure Kalender rein, am 11. April wird die nächste Episode mit einem der vier gerade genannten Titel erscheinen. Bis dahin bleibt ihr alle gesund, genießt das bisschen Sonne, was sich ein bisschen zeigt und vor allem, Chris, was noch?
Feiern deinen Geburtstag.
Stramme Waden.
Oh, stimmt. Ich bin mitten in einer Midlife-Crisis. Ich werde in zwei Wochen 40 und mache jetzt so
machst du was Krasses.
Runde Geburtstag.
Naja, ich jogge jetzt jede Woche und war beim Squash und rasiere mir meinen Bart noch jugendlicher als es geht.
Nice.
Aber letztens wurde ich von einer Mutter von einem Schüler von mir, welche 38 Jahre alt ist, für unter 30 gehalten. Damn. Das war mein Moment, Alter.
Darauf erstmal eine Clubmate, ey.
Darauf der Clubmate und ich sage es mal so, Videogames halten fit. Anyway, ihr Lieben, es hat mir eine sehr, sehr große Freude bereitet, mit euch diesen Sonntagmorgen zu verbringen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und diese Wholesomeness wird weitergehen, wenn wir zu viert Helldivers spielen werden.
Jetzt.
Jo, ich muss aber erst auf die
jetzt.
Toilette und
nein,
dann muss ich noch
jetzt.
Frühstücken.
Ach, scheiß auf Frühstück. Wir frühstücken Insekten.
Also
frühstücken
mein Insekten. Spiel ist runtergeladen und installiert. Just saying.
Ja? Ich bleib direkt im Kanal und mach an.
Okay, dann gibt's gleich einfach Cornflakes für mich und dann spielen wir fucking Helldivers.
Let's fucking go.
Das ist doch geil. Ihr Lieben, bitte bewertet unseren Podcast dort, wo ihr gehört habt. Sagt's gerne euren Freunden und euren Freundinnen weiter. Und wenn ihr irgendwelche Infos, Anregungen oder Bemerkungen habt, dann behaltet sie doch bitte für euch. In diesem Sinne, Shrimps in die Fan.
Shrimps in die Fan.
Am 11. April. In die
Fan! Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt's auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.